Also die Öffentlichkeit hat neulich mal wieder eine Entdeckung gemacht. Jeder konnte es verfolgen. Seit ungefähr Anfang April haben sie ein Problem entdeckt. Das nennen sie der neue Hunger. Oder auch Agrarkrise. Die Versorgung der Weltbevölkerung mit Agrargütern ist gefährdet und der Hunger nimmt weltweit zu. Von Haiti bis Ägypten haben ganze Länder Probleme damit. Sogar bei uns sind die steigenden Lebensmittelpreise problematisch. Das Thema hat viele Seiten. Ich will eigentlich ein paar Vorbemerkungen machen, gerade auch in Bezug auf die Öffentlichkeit. Aber ganz vorweg will ich überhaupt mal einen Gesichtspunkt zu bedenken geben, der von denen selber besprochen, aber nie als solcher schlicht festgehalten wird, sondern wenn, dann immer höchstens mal als ein Beispiel für Unvernunft, für Fehlentwicklung oder sonst was festgehalten wird. Einen ganz banalen Gegensatz, über den die eigentlich reden, der eigentlich da vorliegt, noch bevor man erklärt, warum der überhaupt so virulent ist, warum der nicht aus der Welt kommt, nämlich dass gleichzeitig über Erfolge in Sachen Naturbeherrschung, industrieller Fortschritt, Produktivitätsfortschritte, technische Errungenschaften, gerade auch im Hinblick auf Landwirtschaft und Agrarproduktion geredet wird. Dass die Wissenschaftsanwendung voranschreitet, Gentechnologie unterwegs ist. Auf der anderen Seite, dass selbstverständlich der Reichtum, der Geldreichtum wächst, dass immerhin das Finanzkapital ohne existenziellen Schaden Milliarden an der Börse verspielt und in den Sand setzt. Also lauter gesellschaftlicher Fortschritt, mal bloß so gesehen, der meilenweit entfernt ist von elementaren Lebensmittel-, Essens- und sonstigen Sorgen. Also Fragen des, was immer so schön heißt, des alltäglichen Brots. Und dass daneben über die Versorgungsnöte von Millionen, naja, da sind immer Zahlen mit, die fangen mindestens bei 800 Millionen Weltbevölkerung an, geredet wird, wo nicht einmal die rudimentärsten Lebensnotwendigkeiten, also Überlebensfragen, wirklich gesichert sind. Und zweitens reden sie darüber, dass offenbar dieser Gegensatz nicht verschwindet, sondern laufend wächst. Das ist also, dass überhaupt der Motor für die Behandlung dieses Themas, das ist natürlich kritikwürdig, also auch erklärungswürdig. Und das habe ich mir eigentlich für heute Abend vorgenommen und zur Erklärung gehört eigentlich als ein erstes Kapitel. Man kann auch sagen, leider Gottes dazu, dass man überhaupt ein paar Worte über die Sache als Gegenstand der öffentlichen Aufregung verlieren muss. Wie die Öffentlichkeit das Problem überhaupt definiert, wie sie es auffasst und, das will ich dann schon ein paar Takte dazu sagen, ideologisch behandelt. Das wäre mein erstes Kapitel. Das zweite geht eigentlich darüber, was ist der Grund, warum ein wachsender Teil der Weltbevölkerung mehr oder weniger verelendet. Und will das aber nicht gleich so behandeln, wie es eben immer überhaupt schon gefasst wird, das Thema als Frage der absoluten Verelendung einer Drittweltbevölkerung, die dann viel Mitleid oder humanitäre Aufregung verdient hat, sondern will mal die Frage der Versorgung, also das Prinzip der Versorgung unter kapitalistischen Voraussetzungen als den Grund der Sache erläutern. Warum also Versorgung so ausfällt, wie sie ausfällt und wie sich an solchen Fragen das Inventar von Staaten und überhaupt ganze Staaten unterschiedlich sortieren. Ein drittes Kapitel soll sich dann dem widmen, wie von daher die aktuelle Lage, also das, was Sie als neuen Hunger behandeln, als da ist jetzt was Neues in die Welt gekommen. Da gibt es jetzt eine Problemlage, die verdient schon eine neue Befassung. Überhaupt mal die Frage beantworten, was ist da dran neu und nicht? Gibt es da überhaupt was Bemerkenswertes als, ja, hier ist wirklich eine neue Lage entstanden, festzuhalten? Und als viertes Kapitel dann, wie sich überhaupt die verantwortlichen Staaten der Lage annehmen, also des Problems, was sie da eben, wie sie es überhaupt selber definieren und was für die Staaten daraus folgt. Andersrum gesagt, was das, was ich vorher abhandeln will als die Sache, eigentlich alles für Verwandlungen und für parteiliche Unterwerfung unter parteiliche Gesichtspunkte. Also regelrecht, was für eine Verwandlung die Sache annimmt, wenn Staaten sich der Sache annehmen, weil für die Versorgungsfragen von Haus aus sowieso was völlig anders sind als die Frage der Existenznöte eines zunehmenden Teils der Weltbevölkerung. Also zu meinem ersten Kapitel, die öffentliche Aufregung. Die ist leider Gottes für die Aufklärung über die Sache eigentlich überhaupt nicht geeignet. Mal so gesehen, die Aufregung selber schon, woraus sie sich speist, wo sie sagen, sie haben dort ein Problem entdeckt, ist eigentlich gar keine Entdeckung der Öffentlichkeit, sondern das ist eine Debatte, die ist losgegangen nach Beschwerden, Warnungen zuständiger Organisationen, also der Welthungerorganisation, FAO, der Welternährungsabteilung der UNO also, nach Klagen von Instanzen der Hungerhilfe und der entwicklungspolitischen Instanzen politischer Stellen, national und international, die haben Alarm geschlagen und die Öffentlichkeit ist mit ihrem ganzen Aha, sie haben dort einen Skandal entdeckt oder aufgedeckt. Eigentlich bloß das Echo auf diese öffentlichen Stellungnahmen der Politik. Na gut, das könnte man sich wurscht sein lassen und sagen, dann ist ja egal, wann Sie drauf gekommen sind, wenn Sie es nur richtig behandeln und verhandeln. Ich will ein paar Punkte dazu sagen, dass ich eigentlich die öffentliche Befassung für im Grund, naja, wenn ich es mal moralisch ausdrücken will, sehr zynisch halte. Also erstens, wenn die von neuem Hunger reden. Was den Hunger angeht, jedenfalls sagen sie eigentlich selber, dass der neu in dem Sinne nicht ist. Die Öffentlichkeit selber kann ja das Argument, naja, jetzt haben wir uns doch gerade vorgenommen, die Armut und den Hunger bis, weiß nicht wann, 2015 zu halbieren. Da sieht es jetzt aber schlecht aus. Also reden Sie darüber, dass der weltweite Hunger längst Sorge und Betreuungsgegenstand ist, von den Instanzen, die jetzt Alarm schlagen. dass Hunger sogar nicht bloß ein Sorge- und Betreuungsgegenstand, sondern ein Dauerzustand ist, an dem sich eben auf irgendeine Art und Weise politisch längst abgearbeitet wird. So gesehen ist dann also auch die jetzige Feststellung erstmal kein Urteil über was Neues, sondern eine Feststellung über den Umgang mit dem Hunger, den es immer schon gibt, nämlich wie wenig erreicht worden ist in Bezug auf den behaupteten Zweck dieser Instanzen, es ginge ihnen um die Beseitigung des elementaren oder extremen Elends. Also für sich ist das ja schon, wenn man ihn überhaupt mal einen Augenblick abnimmt, ja darum geht, ein äußerst bescheidener Zweck angesichts des Reichtums, über den die Nationen verfügen, die sich da des Problems Hunger behauptet haben, anzunehmen. Aber offenbar ist es ja auch gar nicht die Wahrheit, weil wenn solche potenten Staatsbetreuer mit diesem Reichtum in der Hinterhand sagen, naja, sie haben es nicht geschafft, oder die Öffentlichkeit anklagend sagt, da liegt Versagen vor, dann geht das wohl ziemlich an der Sache vorbei. Dann ist einfach was anderes Zweck als das, was da unterstellt und behauptet wird, nämlich Beseitigung des Hungers, des extremen Elends. Auch die Feststellung, naja, der Preis, die steigenden Preise oder der Preis untergräbt eigentlich für viele Leute ihren Zugang zu Lebensmitteln. Gerade Drittweltmassen haben damit zu kämpfen. Das ist eigentlich auch nicht neu, nicht erst jetzt festzustellen und wird auch nicht erst jetzt festgestellt. Aber die Feststellung neu bezieht sich eigentlich auch auf was anderes. Und auch da will ich sagen, das entbehrt nicht eines gewissen Zynismus. Nämlich, die bezieht sich aufs Ausmaß, von dem behauptet wird, da hat sich was geändert. Das wird vermeldet und problematisiert, dass jetzt massenhaft Staaten und Bevölkerungskreise betroffen sind, die man eigentlich nicht gleich zu den Hungerländern und Hungerleidern gezählt hat. Mal so gesehen, man könnte ja am Ausmaß, auch an dem jetzt festgestellten gestiegenen Ausmaß, durchaus drauf stoßen und sich fragen, naja, was denn daran dann allgemein, was daran zu den Verhältnisgehören systemimmanent ist. Eben nicht gleich darauf gehen, naja, da hat was zugenommen, sondern wenn was so zunimmt, dann hat es offenbar systemische Gründe. Aber diejenigen, die jetzt übers Ausmaß klagen, deren Einwände gehen eigentlich anders. Und zu denen will ich jetzt weiterhin ein bisschen was sagen, nämlich erstens zur Abteilung dieser humanitären Einwände, die sich ja sofort regen, die mit dem Argument, ja, aber das darf und das sollte doch nicht sein, eigentlich so ihren Generalnenner haben. Ein empörtes, mehr oder weniger mit Aufregung verbundenes Kopfschütteln, eine Entrüstung über Versagen der Politik, immer mit der zweiten Seite, wo das alles doch so leicht zu regeln wäre, wenn eben nur der gute Wille vorhanden wäre. Unterstellt ist, man muss doch was dagegen tun. Und zum Argument wird, und dass die, an die man damit appelliert, das nicht tun, das ist doch unvernünftig, das ist moralisch verwerflich. Da kommen Argumente, die lauten, so wo man sich wirklich an den Kopf fasst, dass da keiner einen Schluss draus zieht, außer auf den nicht vorhandenen ausreichenden guten Willen, nämlich Argumente, die lauten, naja, es bräuchte pro Jahr doch bloß ungefähr 2 Milliarden. Und dann rechnen Sie aus, dass das ungefähr das Geld für die Sonnencreme der reichen Länder ist oder Europas. Irgendwie 1,6 Milliarden werden offenbar jährlich gegen Sonnenbrand vercremt. Und damit könnte man eigentlich das Hungerproblem zumindest der extremen Abteilung Welthunger lösen. Also das ist eigentlich überhaupt keine, wenn man so will, Kritik und Kampfansage, mal so ausgedrückt gleich, an die Verursacher, sondern vom Standpunkt der besseren, erfolgreicheren Betreuung ein Appell eben an eine politische Ratio, die doch herrschen müsste, die offensichtlich gültige politische Ratio, also die für den Willen verantwortlich ist, an den da appelliert wird und den man dann für nicht genügend gut und gutwillig einordnet. Also die gültige politische Ratio, die offensichtlich gar nicht darauf zielt, was da angemahnt wird, nämlich Ernährung der Weltbevölkerung, wird da eben an einem Ideal von, naja, besserer, menschenfreundlicherer Ökonomie und Politik gemessen, der die das veranstalten, doch verpflichtet sein müssten. So eigentlich wird bloß eine Differenz festgehalten zur eigenen Vorstellung von Umgang mit dem Welthunger, dessen bessere Betreuung. Und dann kommen Appelle und Ratschläge an die Politik. Der rechnet man dann eben auch noch ideell vor, was das alles bloß kosten wird. Und noch eins weiter, was sich dann an falschen Kosten, an überflüssigen, unnützen Kosten die Welt, die Staaten ersparen könnten. Also wollen Sie auch noch beweisen, dass sich am Ende eine bessere Betreuung des Hungers glatt weltmäßig rechnen wird. So, ich will auf diese Abteilung dann eigentlich nicht weiter eingehen, weil die diesmal sowieso keine so große Rolle spielt. Will aber einen anderen Punkt zu dem, was eben neu zur Frage des Ausmaßes festgestellt wird, anführen, nämlich woran sich dann eigentlich viel eher und direkter gestört wird, wenn es heißt, die Hungerfrage ergreift hier Staaten und Kreise, die bisher da nicht drunter subsumiert worden sind. Nämlich eingeschlossen ist da eigentlich eine ganze Masse Elendszustände, an die man sich in der Welt ziemlich gewöhnt hat, also die man für einigermaßen gewöhnlich erklärt, die sogar als ein Stück Normalität abgehakt werden. Und das ist keine ungerechte Unterstellung meinerseits, sondern eigentlich deren eigene Feststellung. Ich will nur ein ziemlich abgebrühtes Zitat vorlesen, das das belegen soll, was das Neue und was da als das Problem angegeben wird. Das ist aus der Zeit und heißt: Schlagartig hat sich das Bild des Hungernden gewandelt, vom apathischen Flüchtling in einer Dürrezone zum randalierenden Plünderer in einem Großstadtslamm. Mit einem Mal ist der Hunger nicht mehr eine Frage des Mitleids, und der Spendenbereitschaft für die Wehrlosen der Welt, sondern ein politischer Faktor, eine Gefahr für Frieden und Stabilität. Manche Regierungen werden den dramatischen Anstieg des Reispreises nicht überleben. Also es ist schon ziemlich brutal, muss man sagen. Leute, also hier wird darüber geredet, Leute haben massenhaft nichts zu beißen. Und die Öffentlichkeit macht sich Sorgen nicht über die, die da ziemlich wie die Fliegen verrecken, sondern dass das leider Formen annimmt, wo glatt das Überleben von Regierungen auf dem Spiel steht. Also soweit die Öffentlichkeit jedenfalls sagt, die neue Qualität, das neue Ausmaß liegt weniger im Wachsen der Hungerschichten, sondern in der Art und im Charakter derjenigen, die da dieses Problem haben und die deswegen Probleme machen, ganz neuer Art. Achtung, eigentlich, da droht was aus dem Ruder zu laufen, politisch in Bezug auf die Stabilität der Staatenwelt, und da kostet es glatt Regierungen den Kopf. Also Ordnungsfragen werden an die Hungernden angelegt, der ziemlich gediegenen Sorte. Was werden öffentlich für Gründe angegeben? Preissteigerungen ist das erste und schlagende Argument. Hier sind Preise zu hoch gestiegen. Hier hat sich was schlagartig, da kommen immer Vokabeln wie plötzlich oder in einem Ausmaß, das man nicht erwartet hat. Hier ist was durcheinander gekommen, nämlich hier sind Preise in einer Art und Weise gestiegen, das kann ja nicht gut gehen. Das ist eine ganz kleine, scheinbar kleine Verschiebung. Wenn man das Phänomen der Bewegung der Preise wie den Grund behandelt. Aber die Sache kriegt damit eigentlich sofort ein Gerät in ein ganz anderes Licht. Der Grund nämlich, das was da ins Auge gefasst wird, dass alles einen Preis hat, der sich da bewegt, der da rauf geht. Also Geld, um das es offensichtlich da geht, dass da also ein Armutszustand wegen Geldverhältnissen ins Auge gefasst wird. Das verschwindet eigentlich, wenn hier gesagt wird, naja, wenn die Preise so steigen, kein Wunder, dass dann das Sichtversorgen schwierig wird für viele Leute. Dass also offensichtlich, wenn es ums Geld geht, immer mehr Leuten angesichts der Geldbewegungen, der Preisbewegungen, also wegen dem Geld, das elementare Mittel fehlt, um ihre Lebensbedürfnisse zu befriedigen, das wird als solches gar nicht in den Blick genommen. Zumal anders gesagt, dass alles mit Preis und dass alles seinen Preis hat, also nur mit Geld geht. Das ist eigentlich selbstverständlich als Sachnotwendigkeit unterstellt und das ist klar, wenn man sagt, der Preis geht rauf, dann wird das Kaufen schwierig. Also ganz in der Logik des Geldes verhaftet, definiert man dann das Problem, die Sache, die damit also abgehakt ist, ist eigentlich, billig gesagt, dass offensichtlich der Zwang zum Bezahlen für Lebensbedürfnisse, also die Abhängigkeit vom Aufgehen einer Geldrechnung, jedenfalls in all diesen und in wachsenden Fällen, die elementarsten Bedürfnisse nicht zufriedenstellt. Also hier ist eigentlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet, doch die Brutalität des Geldes unmittelbar greifbar. Zahle das, was eine Geldrechnung verlangt, oder du hungerst. Also offenkundig, dass hier Preis mit seinen Bewegungen kein Versorgungsmittel, sondern ein Erpressungsmittel mit dem Bedarf ist, gerade dort, wo der Mensch nicht darauf verzichten kann. Bis zum Extrem, dass es heißt, dass ich von meiner Rechnung abgehe, verhungerst du lieber. Also, dass ich hier jede bescheuerte Marktideologie von der Kunde ist König, er sowas von abgrundtief blamiert, alles das mit ja Konkurrenz nützt, da profitiert am Ende der Mensch, der zahlen muss davon, wenn um seine Zahlungsfähigkeit konkurriert wird, all das ist bis auf die Knochen eben existenziell blamiert eigentlich. Und all das kommt in den öffentlichen Klagen überhaupt nicht vor. Was wird an Gründen angegeben, weswegen da die Preise so aus dem Ruder gelaufen sind? Es werden Umstände angeführt, die daran schuld sind, also dass das da so eklatant in Unordnung gekommen ist, nämlich ein Missverhältnis von Angebot und Nachfrage ist immer der Generaltenor, ein Ungleichgewicht auf dem Markt. Die ganze Welternährung wird da also ganz selbstverständlich als Frage eines gelungenen oder misslungenen Marktgleichgewichts behandelt. Also Markt und die Geldrechnungen, die auf ihm gelten, die Konkurrenz, die da stattfindet. Ganz schlicht, also das Geschäft, um das es da geht, was sich in Preisen ausdrückt, auf denen da bestanden wird, die da durchzusetzen sind offensichtlich. Das Geschäft wird gleichgesetzt mit, na, wenn es ordentlich zugeht auf dem Markt, dann ist das auch eine Versorgungsinstanz. Dann müsste eigentlich auch, und zwar im Weltmaßstab, durch ordentliche Marktverhältnisse, durch ein ordentliches Verhältnis von Angebot und Nachfrage, selbstverständlich, der Weltbedarf für alle geregelt sein. Also leistet sich die Öffentlichkeit, nachdem dieser Grundsatz einfach praktisch dem Dementi entgegengesetzt wird, was gerade praktisch unterwegs ist, dass Marktverhältnisse das Gegenteil von Ausgleich, von Angebot und Nachfrage und die Menschheit wird bedient ist, wird jetzt nach Gründen gesucht, warum da was durcheinander gekommen ist, also warum da was gestört ist. Und was die Nachfrage angeht, kommt da das Argument, naja, es findet einfach zu viel Konsum statt. Auch da will ich ein Zitat vorlesen, weil das einfach wieder so ein ungeheuerliches Argument ist. Wenn die Menschheit hungert, heißt es, das liegt daran, weil zu viel gegessen wird. Ja, halt an anderer Stelle. Also das Zitat heißt: Es sind gerade die langfristigen Erfolge der Globalisierung in weiten Teilen Asiens, die eine kurzfristige, für die ist klar kurzfristig, weil systematisch kann es ja nicht sein, Hungerkrise in anderen Teilen Asiens und Afrikas zur Folge haben. Die gestiegenen Ansprüche der vielen ehemals Armen verteuern weltweit die Nahrung zum Schaden für die immer noch Armen. Naja, ausgerechnet diejenigen, die jetzt mit ihren ganzen Konsumptionsbedürfnissen die abhängige Variable sind, werden hier, also die Konsumenten, werden hier zu Subjekten erklärt, die da was durcheinander gebracht haben. Man fragt sich wirklich, merken die eigentlich, wie sie daherreden? Die Chinesen können und wollen inzwischen mehr konsumieren, weil sie was verdienen. Also ist klar, dass es für andere nicht zur Verfügung steht. Knapp wird und teuer wird. Also die reden wie selbstverständlich über eine Welt, mal so gesagt, wo es heißt, ja, wenn sich die einen mehr leisten, dann ist völlig klar, für die anderen bleibt da nichts, für die anderen ist es unerschwinglich. Also wollen eigentlich die, über die man da redet, zu viel. Manche verlängern das gleich dahin und sagen, naja, das hat überhaupt im engeren Sinn gar nichts mit Preis zu tun, sondern da ist die Weltbevölkerung einfach zu groß geworden. Da wird gleich gar nicht mehr über die Mechanismen, nach denen produziert wird, da wird gleich gar nicht mehr ins Auge genommen, welche eben Möglichkeiten und Mittel eigentlich weltweit vorhanden sind, sondern da wird gleich gesagt, das ist doch völlig klar, wenn die Menschheit immer mehr wächst, das kann nicht gut gehen. Wörtlich irgendwo gelesen, wenn alle wie die Amerikaner essen wollen, ja, da bräuchte man ja 6 Globen. Da wird also die ganze Welt, und zwar jetzt ausgerechnet in der Abteilung ihrer nicht gerade gut gestellten Figuren, wie ein riesiges Sammelsurium von Konsumenten, wie eine riesige Konsumentengemeinschaft genommen, die darunter leidet, dass sie als Produzenten nichts zustande bringen, jedenfalls nie das zustande bringen können, was eigentlich nötig wäre. Und die andere Seite dieses Verhältnisses, wenn es heißt, Chinesen konsumieren mehr, also steigt der Preis, also können sich andere den nicht mehr leisten, dass zwischen den Chinesen, die konsumieren, und den anderen, die nicht mehr konsumieren, eben ein ganzes ökonomisches Verhältnis, offenbar ein eingerichtetes Konkurrenzverhältnis um die Welternährungsmittel existiert, denen die einen jetzt glücklicherweise ein Stück mehr abgewinnen als neulich und die anderen zum Opfer fallen. Es wird gar nicht in den Blick genommen. Also, dass hier am Lebensbedarf ordentlich verdient wird, dass sich hier bereichert wird am Elementarbedarf und das fällt einfach aus der Betrachtung raus, wenn es heißt, ist doch klar, Konsum an der einen Stelle heißt Konsumverzicht an der anderen. Allerdings, auch das will ich sagen, ist dem schon ein Stück Hinweis auf die wirklichen Mechanismen der Marktkonkurrenz schon zu entnehmen. Wenn es heißt, der wachsende Konsum der einen Abteilung führt zu unerschwinglichen Preisen für andere, dann heißt das ja schlicht gesehen viel Bedarf, Preise rauf, Knappheit ist also nichts anderes als dasselbe wie die wahrgenommene Gelegenheit, sich am wachsenden zahlungsfähigen Bedarf vermehrt zu bedienen. Weswegen dann an anderer Stelle Bevölkerung auf der Strecke bleibt. Also da wird er immerhin über einen Mechanismus geredet, der heißt, Konsum ist wie alles eben zahlungsfähige Nachfrage, also Geschäftsmittel, und Angebot ist nichts anderes als die Ausnutzung dieser zahlungsfähigen Nachfrage. Also hat Angebot und Nachfrage von Haus aus schon gar nichts mit Gleichgewicht zu tun. Das sage ich deswegen, weil diese ganze Vorstellung, es ginge um ein Gleichgewicht, sowas von felsenfest wie eine Naturgegebenheit des Marktes festgehalten wird. Statt dem banalen Argument, wenn zwischen Nachfrage und Angebot Preis, also eine ausnutzbare Zahlungsfähigkeit steht, dann ist das Verhältnis eben nichts anderes, als dass die Nachfrage als solche in den Blick genommen wird als Geschäftsgelegenheit und das Angebot eben die dementsprechende Ausnutzung dieser Nachfrage ist. Ob und wie weit darüber der Mensch mit den Bedürfnissen, die hinter dem Geld stehen, was er da anzubieten hat, was er da auszugeben hat, ob die damit und wie die damit überhaupt zu Rande kommen, bedient werden, ja, das ist darin überhaupt nicht eingeschlossen, wenn es heißt, dort gibt es Geld, wie kann man sich dessen das aneignen? Noch ein Argument und dann will ich eigentlich das Kapitel abschließen und zur Sache selber kommen. Aber auch das, weil das so wie selbstverständlich rumgeistert, ja, die Preise sind so enorm gestiegen, weil leider Gottes diese Biodieselfrage die Preise treibt und das Lebensmittelangebot verringert. Da werden als Beispiele dann die angeführt, ja, in Mexiko, da können die sich ihre Tortilla nicht mehr leisten. Und in Brasilien wird jetzt Soja vermehrt versprittet und wieder mehr Zuckerrohr angebaut statt anderem Zeug. Anbauflächen werden umgewidmet und Produkte. Die öffentliche Sicht der Sache ist eigentlich, naja, da liegt leider Gottes ein Zwiespalt zwischen zwei durchaus berechtigten und Bedürfnissen vor, wo eine eigentlich gute Absicht, vielleicht auch zu problematisierende Absicht, nämlich die ganze Energiefrage, also auch die Umweltfrage, leider Gottes zur Störung an der anderen Stelle, nämlich bei der Welternährungsfrage wird. Dabei auch hier nur dem einen Hinweis schon auf die Sache entnommen. Eigentlich ist dieses Gesetz, was da festgestellt wird, naja, Biodiesel treibt die Preise hoch und macht die Lebensmittel knapp, eine ziemlich weitreichende Aufklärung über die Hierarchie der Bedürfnisse und Mittel, wie sie offenbar unter den gegebenen kapitalistischen Verhältnissen gültig sind. Immerhin stellt man da ja so viel fest, dass der Energiebedarf der Industrienationen auch ihre überlegene Zahlungsfähigkeit einfach die Lebensbedürfnisse von Millionen mit einem Schlag erledigt, für die eben Lebensmittel unerschwinglich macht und sich um die Ernährungssorgen von denen nichts schert und die Regierungen, die da ihre Berechnungen anstellen, eben also die vor Ort, die in diesen Ländern, die da eine neue Geschäftschance entdeckt haben, offensichtlich auch nicht. was die andere Seite dieser Ungleichgewichtstheorie angeht, nämlich das Angebot und die Diagnose. Naja, die Drittwelt produziert eben selber zu wenig für ihren Bedarf. Da sind Landwirtschaft und Märkte kaputt gegangen, da funktioniert einfach der Markt schlecht. Die Versorgung mit Landwirtschaftsgütern, die sie doch selber herstellen könnten, da ist schon wieder eine Fehlentwicklung passiert, da ist entwicklungspolitische Unvernunft hat er zugeschlagen, eine unsinnige Subventionspolitik und was da alles kommt. Über die Sache will ich dann schon noch reden. Aber nur, was damit eigentlich hier zu Protokoll gegeben wird, sonst will ich mich da nicht mehr weiter drauf einlassen, ist immerhin erstens, dass die Einbeziehung in Geschäftsberechnungen und entwicklungspolitische Taten und Gesichtspunkte der reichen Nationen eben einfach wenig Rücksicht offensichtlich nehmen auf die agrarischen Produktionsnotwendigkeiten und Gegebenheiten der dortigen Bevölkerung von solchen Ländern. Dass einfach die Elementarbedürfnisse offenbar unter der Bevölkerung dort unter Wachstumsbedürfnisse ganz anderswo subsumiert sind. Und zweitens, dass um es formell zu sagen, die Entscheidungsmacht, die ökonomische wie politische Entscheidungsmacht an Stellen liegt, über die jetzt damit nicht ein vernichtendes Urteil ergeht, sondern an die deswegen appelliert wird, dass sie eben eine bessere Entwicklungspolitik und anders in der Drittwelt, in den Entwicklungsländern eingreifen müssten. Dass die dazu berechtigt, ermächtigt und überhaupt befugt sind und die richtigen Adressen dafür sind, davon geht eben auch an der Stelle die Kritik aus. Soweit zur Öffentlichkeit. Ich habe die also ein Stück weit benutzt, um ein paar Grundprinzipien dessen, was man dem eigentlich schon entnehmen könnte, zu entnehmen. Ansonsten ist die für Aufklärung über die Sache nicht geeignet. Eins aber ist dem ganzen Hin und Her über Fehlentwicklungen, Preissteigerungen, Ungleichgewichte und so weiter schon zu entnehmen, wovon eben die ganze öffentliche Befassung mit der Sache felsenfest ausgeht und was ich übrigens als positive Grundlage für alle Verbesserungsvorschläge eigentlich anführen, nämlich, dass ich der Grundsatz, die Tatsache, dass die elementare Versorgung, dass eigentlich alle Fragen der Ernährung, was da eben schon Weltbevölkerung heißt, also auch durch und durch eine Weltmarktsangelegenheit ist. Also eine durchaus national sortierte Weltbevölkerung wirtschaftet nicht mehr für sich, für ihren jeweiligen nationalen Bedarf, sondern da sind, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, die ganzen Figuren, über die da geredet wird, also Agrarproduzenten wie Konsumenten, in eine Konkurrenz gestellt. Also was der Indio noch zu beißen hat, was der chinesische Wanderarbeiter künftig, wie der lebt, wie ein ägyptischer Mittelschichtler seine Lebensmittelfragen lösen kann und wie nicht. Also alles das und auch nach der anderen Seite, was wo, wie produziert wird, wo wie viel Lebensmittel produziert werden, wer Zugang zu ihnen hat, alles das entscheidet sich offensichtlich über eine Weltmarktkonkurrenz. Und die wirft aktuell offensichtlich Versorgungsfragen auf, Versorgungsfragen der Bevölkerung, die damit auch Staaten auf den Plan rufen, weil Staaten kennen Versorgungsfragen als ihre Standardaufgabe. Jetzt käme ich eigentlich zum zweiten Kapitel, nämlich mal an Ausführungen dazu, wie eigentlich kapitalistische Staaten ihre Versorgung erfolgreich geregelt haben, weil darin, will ich nämlich behaupten, liegt letzten Endes der Grund für die ganzen Hungerphänomene, für die wachsenden Problemlagen von ganzen Teilen der Weltbevölkerung. Vorweg, dass Versorgung des Volks ein bleibender Staatsgesichtspunkt ist, das ist als solches schon überhaupt nichts Lobenswertes. Das fällt auch keineswegs auch in den entwickelten, in den reichen Nationen mit ordentlich Leben zusammen. Immerhin, nur um ein Extrembeispiel zu erinnern, wenn wir immer über das Elend der Entwicklungsländer und so weiter redet. Im letzten Jahr hat es hierzulande eine kurze Debatte gegeben, der Milchpreis und Butterpreis steigt. Müsste man nicht den Hartz-IV-Empfängern 50 Cent drauflegen? Diese Debatte ist damit erschlagen worden, dass es geheißen hat, naja, das werden die schon noch aushalten und es findet ja sowieso alle paar Jahre eine Angleichung statt und das reicht. Führt das deswegen an, weil es offensichtlich ein Fall, ein Sozialfall einer reichen Nation ist, die damit über das Hungerproblem, über die Lebensmittelversorgungsfragen ihrer Abteilung, ihrer Bevölkerung so ähnlich redet wie sonst eben über das, wie kommen denn die Ägypter oder die in Afrika gewisse Kreise zurecht. Das ist auch gar nicht verwunderlich. Der Staat kümmert sich ums Volk, also als Arbeitsvolk und Staatsvolk, als Basis seiner Herrschaft. Also er denkt dabei von Haus aus an dessen organisierten Einsatz, eben auf seinen geschäftlichen und machtmäßigen Geh- und Verbrauch. Fürs Arbeiten, aber bekanntlich auch fürs Kriegsführen. Also soll sich auch das Volk dafür reproduzieren. Und das ist offensichtlich von Haus aus gar nicht selbstverständlich, weil beim Gebrauch keine übermäßige Rücksicht drauf genommen wird, das Geschäft schon gleich nicht an Versorgung denkt, umgekehrt eigentlich an die Reproduktionsbedürfnisse als Kost, als leidige Kost, die man bekanntlich eher senken will. Also kümmern sich Staaten national drum. Und zwar unter einem doppelten Gesichtspunkt. Nämlich erstens soll sowas wie die elementare Volksversorgung gesichert sein, damit der nützliche Gebrauch stattfinden kann. Also der Verbrauch an Lebenskraft gewährleistet ist und zweitens der Gehorsam nicht leidet, das Volk nicht einfach verkommt. Und zweitens, diese Versorgung soll kostengünstig passieren, weil die Kosten des Proletariats auch unterm Staatsgesichtspunkt eben fürs Kapital, also auch für den Staat, nationale Standortbedingungen darstellen. Zugleich ist überhaupt diese Versorgungsfrage, da will ich dran erinnern, weil die dann beim Verhältnis zum Rest der Welt so eine große Rolle spielt, immer kombiniert mit einer ganz anderen zweiten nationalen Versorgungsfrage und Versorgungsproblem, das auch die Sphäre der Lebensmittel, also der Agrarwirtschaft betrifft. Nämlich der Sicherung der elementaren Rohstoffe für den Bedarf der Industrie, also für den kapitalistischen Bedarf im handfesten Sinn, für den produktiven Bedarf, also für die produktive Konsumtion der Industrie. Auch das ist ein nationales Versorgungsproblem, übrigens komme ich dann noch drauf, was sehr in Konkurrenz tritt zum Ersten, wie hält man es denn mit der Versorgung des Volks? Das Staatsprogramm steht, dass Versorgung heißt, Versorgung muss gesichert sein. Steht damit eigentlich fest, nämlich wenn sich das Volk für den nationalen Kapitalismus reproduzieren soll, dann soll das auch und muss das auch durch den nationalen Kapitalismus gewährleistet werden und mit dem geht das dann auch am besten und am zweckmäßigsten. Also auch die elementaren Versorgungsfragen sollen mit staatlicher Hilfe geschäftlich organisiert werden. Das wirft allerdings ein doppeltes Problem auf, wenn man so will, eben wegen diesem Beschluss. Natürlich soll auch das und kann das gar nicht anders als kapitalistisch gehen. Ein doppeltes Problem auf, ein Ärgernis, nämlich erstens die Abhängigkeit von Naturbedingungen der Produktion, die machen sich da geltend, und zwar als Problem ihrer geschäftlichen Bewältigung. Und zweitens, diese Naturschranken treten noch ganz anders auf, nämlich gar nicht als Natur, sondern als politische Schranken, als die nationalen Schranken für den Umkreis dessen, über was da eine Nation eigentlich als ihre Ressourcen gebietet und als ihr verfügbares Land. Hat also mit Natur nichts zu tun, sondern damit, dass die Welt herrschaftlich organisiert ist. Also beides haben Staaten eigentlich zu lösen, wenn sie sich der Naturbedingungsfrage als Ärgernis der Versorgungsfrage widmen. Was die Emanzipation, also die Befreiung von den Naturschranken im engeren Sinn und die Verwandlung in eine Geschäftssphäre angeht. Es hat ja mal Zeiten gegeben, da war es überhaupt mal eine elementare nationale Bestandsfrage, und zwar auch noch für den Bedarf einer Industrienation, in der es ums Geldvermehren geht, nämlich wie man die prekären Natur- und Produktivitätsschranken los wird, die eigentlich die Versorgungssicherheit gefährden. Das betrifft so Sachen wie, dass es das alles mal gegeben hat, noch im 19. Jahrhundert massenhaft Hungersnöte, nicht einfach wegen dem kapitalistischen Gebrauch und wegen Lohnfragen, sondern wegen Naturschwankungen, Missernten und so weiter, alles das, eben diese Unbillen der Natur, dass mal was schneller, mal langsamer wächst, dass es überhaupt ordentlich zum Wachsen gebracht werden muss, dass das eine Frage der Beherrschung der Natur ist. Alles das war mal ein riesengroßes, von kapitalistischen Nationen zu lösendes Problem. Und diese Befreiung haben sie auch zustand gebracht, und zwar gründlich und auf kapitalistische Art und Weise. Nämlich mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie und dem Einsatz von Kapital, was aus den Erfolgen von Wissenschaft und Technologie durchaus ein Geschäft gemacht hat. Das hat sowohl die agrarischen Produktionsmittel betroffen, also das, was da an Maschinen und so weiter fällig ist. Das hat aber vor allem Produktionsmethoden betroffen, wie man der Natur auf die Sprünge helfen, wie man überhaupt hinter ihre Gesetze kommen kann, sodass man die Wachstumsgesetze ordentlich ausnutzen kann, beschleunigen kann, verstetigen kann. Also die ganzen Reifungsprozesse, dann aber auch die Nahrungsmittelherstellung, also Konservierung und so weiter, also alles vom Anpflanzen bis zum fertigen essbaren Naturprodukt, das alles ist Gegenstand von Naturwissenschaft und Technologie und Umgangsweisen mit der Natur geworden, die hat alle das Kapital ergriffen und zur Geschäftsgelegenheit gemacht. Außerdem, was überhaupt mit Natur nichts zu tun hat, sondern damit, dass hier Lebensmittel als Konsumptionsmittel auf den Markt kommen, ist dafür gesorgt worden, dass aus den produzierten Gegenständen eben konsumierbare, frei handelbare, käufliche Waren geworden sind. Auch das hat teils wieder Konservierungs-, Lagerungs- und Transportfragen betroffen. Teils aber auch die Frage der Herstellung von Gebrauchswerten, die dann Bedürfnisse erzeugen, die ausnutzbar sind. Also das alles war nach der einen Seite hin ein Triumph von Chemie, Biologie und Technologie. Auf der anderen Seite, das alles ist keineswegs so einfach selbstverständlich, weil es enthält immer einen Ausgangspunkt, nämlich dass es Schranken der kapitalistischen Rechenweise der unmittelbaren agrarischen Produzenten gibt. Die, also die Bauern, die bekannte Bauernfrage, Bauern als Subjekte, also als Geschäftssubjekte, die eben auch rechnen mit Geld, rechnen und wirtschaften sollen, sind ein kapitalistischer Sonderfall. Und zwar in mehrfacher Hinsicht, eigentlich alle elementaren Bestimmungsgrößen des kapitalistischen Getriebes betreffend, das heißt, was das Eigentum betrifft, zweitens, was die Geldmittel, also das verfügbare Kapital betrifft, drittens, was die Arbeit, die zu leistende Arbeit, die Arbeitskraft betrifft und schließlich, was das alles zusammengefasst, den Markt und ihre Rolle auf dem Markt betrifft. Ich kann das alles nicht ausführlich erläutern, will aber die wesentlichen Prinzipien durchaus sagen, weil ich dann in einem zweiten Teil, das sage ich gleich vorweg, um überhaupt die Perspektive da mal klar zu machen, um dann zu sagen, und warum und wie fällt diese Besonderheit erstens in den entwickelten Nationen aus? Und zweitens, warum fällt diese Besonderheit, also das, was ich da erläutern will über Agrarproduktion im Kapitalismus, für eine andere Staatenwelt so unmittelbar verheerend in Bezug auf alle Versorgungsfragen aus? Ich habe mir das deswegen auch vorgenommen, um diese ein bisschen heimlich oder auch offen einen Konter zu setzen gegen diese Auffassungsweisen. Naja, in den entwickelten Nationen, die haben es ja noch gut, aber mit der Drittwelt hat man hier einen Sonder- und Extremfall, sowas wie einen nicht tragbaren Störfall der kapitalistischen Verhältnisse vor sich. Ich will gerade das Prinzip erläutern, warum es dort so extrem ausfällt, was durchaus in den entwickelten kapitalistischen Nationen als ein Feld von Widersprüchen und Gegensätzen greifbar ist, also auch in der Bauernfrage. Also die Besonderheiten des Bauern, erstens das Eigentum betreffend. Dessen Produktion hat seine Schranke einfach an der Größe, an der puren Verfügung über den Boden als Voraussetzung seiner Produktion, seiner wachsenden Produktion, also auch seine Schranke an dem elementaren Grundgesetz im Kapitalismus, dass alles Privateigentum ist und Boden auch deswegen immer zur Verfügung über Boden eine Kost darstellt, deswegen wissen Bauern immer damit zu kämpfen haben, ob sie überhaupt die Bodengröße, die Verfügung über genügend Bodeneigentum zustande bringen, die nötig ist, um nach den gültigen Maßstäben rationell, und rationell heißt da erfolgreich, geschäftlich ertragreich zu wirtschaften. Zweitens, zweite Besonderheit, das Kapital, der Kapitalvorschuss, der Umschlag des Kapitals findet eine gewisse Schranke, ein Handicap in den Naturbedingungen des Wachstums, dass das mehr oder weniger lang dauert, dass da nicht kontinuierlich ohne weiteres produziert werden kann, dass also da schon wieder entweder Größe oder sehr viel Kapitaleinsatz gefragt ist, um überhaupt mit diesem Problem umzugehen, dass, mal ganz billig gesagt, gute Ernten keine Garantie für guten Verdienst sind, sondern unmittelbar vom Markt bestraft werden, dass Investieren in Produktivitätssteigerung per Maschinerie, die es ja alles gibt, kostet, und zwar nicht selten zu viel kostet, weil es nur bedingt ausnutzbar ist im Verhältnis zu dem Ertrag, der damit dann ökonomisch rauszuwirtschaften und auf dem Markt zu versilbern ist. Also heute gerade wieder einen langen Artikel über die neuesten Errungenschaften der Maschinerie auf diesem Feld gelesen, die wirklich sehr beeindruckend sind. Die FAZ in Technik und Motor macht sowas, und als Technikfan ist man begeistert, dass die Zentimeter genau mit GPS führerlos über, und da kommt das erste Argument, natürlich große Flächen fahren, die brauchen mindestens 500 Hektar. Dann aber leisten sie Erstaunliches, und zweitens das natürlich nur 2 Monate im Jahr, und dann stehen sie 10 Monate rum. Na, da habt ihr ungefähr die Rechnung, die also angestellt werden muss in der bäuerlichen Produktion, und zweitens die eben darauf zurückführt, wann sie überhaupt erfolgreich und wie anzustellen ist. Drittens, was die Eigenart, die Frage der Arbeit angeht. Wer es, und das ist ein Großteil der Bauern, nicht überhaupt in den vorher genannten Sonderanforderungen an ertragreiches Produzieren zu entsprechender Größe, zu entsprechendem Kapital bringt, der arbeitet eigentlich, der arbeitet sich selber auf. Bauern sind die bekanntlich am meisten arbeitenden Menschen. Die erschlagen jeden Lohnarbeiter mit dem, was sie an eben eigener Arbeit reinstecken. Und da schlägt mal das Gesetz zu, dass sie also auch die Möglichkeit und Gelegenheit im mehrheitlich nicht haben, überhaupt erfolgreich Arbeit anderer auszunutzen. Lohnarbeit auszuschlachten und sich darüber zu bereichern. Also haben sie auch, eben, wenn sie nicht alle diese Hürden erfolgreich bewältigen, nicht die Gelegenheit, Gewinn aus der Ausbeutung fremder Arbeit zu schlagen. Und viertens, was den Markt angeht als Geschäftsbedingung, ist sowohl von ihrem Produkt als verderblicher Ware, die eben jemand überhaupt erst zur Ware machen muss, was wieder Kosten macht, die also sie erpressbar macht in Sachen Abnehmer. Der Bauernstand in einer gewissen, wenn man so will, prekären Geschäftslage. Das alles sind Probleme, kann man sagen, naja, die bringt halt diese Sorte Produktion mit sich. Von wegen, die bringt diese Sorte, also agrarische Produktion, mit sich, eben deswegen, weil es hier darum geht und weil hier auch der Bauernstand unter eine Rechnung subsumiert ist, die heißt, wer hierzulande produziert, der produziert gefälligst Geldüberschüsse. Weil sonst hält er sich in dieser Gesellschaft nicht, sonst nützt er ihr nichts. Und dass wegen dieser Rechnung dann der Bauernstand immerzu als Sonderfall in dieser Gesellschaft existiert, das kann man ja auch mal so rumsehen, es ist schon verrückt, dass der schöne, wie er immer so schön heißt, Nährstand, dieses schöne alte Wort, was man beim heutigen Bauern eigentlich gar nicht mehr verwenden will, weil, wie gesagt, zum Nährstand gehört inzwischen eine ganze Lebensmittelindustrie und sonst was alles mit dazu, die die Leute und sich dabei nährt. Also das, was Nährstand heißt, also die Produzenten der elementaren Konsumptionsmittel, das Produzieren von Lebensmitteln, ist im Kapitalismus ausgerechnet bei diesen unmittelbaren Produzenten eine Geschäftsrechnung mit beschränkten Mitteln. So regelrecht ein negatives, eine Geschäftsanforderung eigener negativer Natur, an der sich Bauern ewig und drei Tage lang im Kapitalismus abarbeiten. Das heißt aber auf der anderen Seite, und das hat den Staat eben zum Eingreifen bewogen, der Stand leistet nicht genug an billigen und gesicherten Gebrauchswert, und er leistet nicht, damit auch nicht genug als nationale Geschäftsabteilung. Also haben sich alle kapitalistischen Staaten der Sache angenommen, eben Wissenschaft und Technologie gefördert. Das Kapital hat sich dieser Sphären auch durchaus bemächtigt. nämlich alle produktivitätssteigenden Mittel des agrarischen Produzierens industriell geschaffen, was ich vorhin erzählt habe mit Chemie, Biologie, Maschinenbau, das alles sind erfolgreiche, lukrative Kapitale. Zweitens, was die Verwandlung der von Produkten in marktfähige Lebensmittel angeht, auch da schon wieder eine ganze eigene Agrar- und Lebensmittelindustrie. Und das Ganze hat eigentlich einen doppelten nationalen Fortschritt auch erbracht, nämlich diese elementare Versorgungsfrage, dieses mit die Natur schlägt immer wieder zu und dazwischen. Die ist eigentlich mehr oder weniger erledigt. Und zweitens, die ganze Abteilung ist eine nationale Geschäftssphäre geworden. Allerdings, das will ich sagen, einigermaßen zu Lasten der unmittelbaren Produzenten und nicht zuletzt auch zu Lasten der Konsumenten und der benutzbaren Natur. Mal einen Schluck trinken. Es hat sich nämlich erstens dieser ganze Bereich damit getrennt. Der existiert in doppelter Gestalt. Einerseits als Agrarindustrie nach diesen verschiedenen Seiten hin und damit als kapitalistische Anlagesphäre normaler, industrieller Natur. Da werfen sich Kapitalisten mit ihren üblichen Produktionsrechnungen drauf. Und zweitens, und daneben als eine Abteilung eben Bauern, die nach wie vor existiert und sich selber sortiert in Abhängigkeit davon, wie sie mit den von mir gekennzeichneten Besonderheiten in Sachen Eigentum, Kapital und Ausnutzung von fremder Arbeit und damit im Verhältnis zum Markt überhaupt zurechtkommt. Die Emanzipation von den Schranken ist nämlich zugleich eine Emanzipation von den Schranken am Bauern als kapitalistischer Sonderfigur, und das schlägt sich an dem nieder. Nämlich erstens, Bauern sind eigentlich, oder diese Agrarproduzenten sind degradiert zu Rohstofflieferanten einer ganzen umfassenden Agrarindustrie. Und zwar sowohl, also Rohstofflieferanten, was ihre Abnehmer angeht, umgekehrt sind sie aber auch als Bezieher der für sie notwendigen Mittel vom Saatgut bis zur Erntemaschine eigentlich angewiesen und abhängig von einer entsprechenden Industrie, die sich bei ihnen als ständige Kostenlast geltend macht, während umgekehrt das, was sie erlösen, je nachdem, eben wie weit sie es gebracht haben, eigentlich als ständig prekäre Rechnung an ihnen hängen bleibt, bis dahin, dass die, was an Naturabhängigkeit bleibt, bessere und schlechtere Ernten, eigentlich ganz zu ihren Lasten gehen, weil sie inzwischen, das weiß man ja, Lieferverträge haben, die heißen zu bestimmten Zeiten immer gleiche Mengen zu festgelegten Preisen. Und täglich erfährt man, dass bei den Preisfestlegungen sie an der marktmäßig schlechteren Seite sind. Es passiert ja jetzt gerade wieder dieses schöne Exempel, dass agrarische Produzenten, also wenn man so will, Leute, die eine Geschäftsrechnung anstellen, eben wie sie mit ihrem bäuerlichen Betrieb über die Runden kommen, wie sie ihre Geschäftsrechnung erfolgreich führen, sich zum Streiken aufgerufen sehen. Ein Sonderfall, sonst kennt man das von keinem Menschen, der wie ein Unternehmer rechnet, was sein Betrieb abwirft, dass der sagt, er streikt mal. Bei Bauern offensichtlich und immer wieder, und zwar gegenüber ihren Abnehmern, als quasi Monopolisten, wie umgekehrt gegenüber dem Staat, da will ich eben auch noch was sagen, der für sie eigentlich die entscheidenden Marktregeln setzt, der wegen des Sonderfalls bäuerlicher Produktion sich auch darum kümmert, dass überhaupt sowas wie berechenbare Marktverhältnisse, Abnahmeverhältnisse, Preisverhältnisse für Bauern existieren. Eben deswegen, weil er darauf achtet und daran interessiert ist, dass der Umgang mit diesen Schwierigkeiten des bäuerlichen Geschäfts national dienlich und nützlich abläuft. Der ganze Bauernstand selber hat sich darüber auch einigermaßen sortiert. Teils haben sie den Übergang zu kapitalistisch tauglichen Größen geschafft, den Übergang zur industriellen Produktion und zum Ausbeuten von Arbeitskräften, also auch die entsprechende Verfügung über Boden, die da Voraussetzung ist, die dann auch einen entsprechenden Kapitaleinsatz lohnend macht. Daneben wirtschaften immer noch unter den jetzigen entwickelten Verhältnissen eine ziemliche Menge Kleinbauern, mehr oder weniger an dem, was dann so geschäftliches Existenzminimum heißt. Um wieder andere fallen laufend, deswegen, weil sich die Form der Selbstausbeutung, die sie da betreiben, das, was die Seite der Arbeit angeht, immer nicht genügend lohnt, fallen ins Proletariat, auch weil die gestiegene Produktivität sie überflüssig macht und sie sich gegen die dann, also gegen die bäuerlichen Konkurrenten, die es so weit gebracht haben, gar nicht behaupten können. Also Bauern werden als diese komischen Geschäftsfiguren zugleich laufend zu sozialen Problemfällen. Das Ergebnis, also dieses, was ich mal so bezeichnen will, die Emanzipation von den Naturschranken, die Verwandlung der Agrarproduktion in eine taugliche nationale Geschäftssphäre, die für Staaten die Versorgungsfrage erledigt. Das Ergebnis ist zustande gekommen mit allem Bauernlegen, mit allen staatlichen Einwirkungen auf die Marktverhältnisse, mit dem staatlichen Programm, er überlässt eben die Bauern mit diesen Rechnungen, mit diesen Eigentums-, Kapital- und Arbeitsfragen nicht einfach einem Markt, sondern er organisiert für sie einen Markt mit Preisen, Absatzgarantien, der ihnen einerseits damit so etwas wie Bedingungen ihrer Geschäftsrechnung vorsetzt, an denen sie sich zu bewähren haben, umgekehrt aber auch überhaupt sie geschäftsfähig, marktfähig macht. Mit all dem ist wirklich der Erfolg eingetreten. Es gibt keine Güterknappheit, im Gegenteil, es werden Überschüsse produziert, und zwar ziemlich viele, nicht an und für sich, sondern erstmal für die beschränkte Kaufkraft und für den Bedarf, also für den kapitalistisch definierten Nahrungsbedarf. Die elementaren Lebensmittel sind bekanntlich vergleichsweise billig geworden, also auch die elementaren Lebenskosten des Proletariats gesenkt worden. Und die ganze nationale Agrarindustrie ist darüber, und das ist eben ein Ausweis des Erfolgs, zu einer Unterabteilung der nationalen Wirtschaft geworden, wo immer weniger Beschäftigte einen durchaus tauglichen und zählenden Beitrag zur nationalen Gesamtrechnung ökonomischer Natur zum Bruttosozialprodukt in Geldgrößen leisten. Zugleich ein Bereich, der laufend staatlich, finanziell beaufsichtigt, betreut wird und damit ein bleibendes Dokument dessen, dass hier einer Sphäre ein kapitalistisches Produzieren und Rechnen aufgenötigt wird, die immerzu im Vergleich zur sonstigen Kapitalrechnung eben mit diesen Bedingungen umzugehen und zu rechnen hat. Das respektiert der Staat, das hat er berücksichtigt, und darüber eben hat sich der ganze Bauernstand sortiert in regelrechte bäuerliche Kapitalbetriebe, in diese, wisst ihr schon, sonstige Abteilung Bauern und diese Mannschaft, die teils rausgefallen ist und teils beständig weiterhin mit jedem Produktivitätsfortschritt auch in der Sphäre rausfällt. Auf Seiten der Konsumenten, um auch das noch zu erwähnen, ist damit die elementare Not beseitigt in Sachen Lebensmittel, in Sachen Hunger, aber nicht die Armut und auch gleich nicht, noch nicht mal für alle kapitalistischen Staaten, für die, an die man dann so denkt, wenn man sagt, das sind die reichen Nationen, dass dort nicht auch in puncto Lebensmittel noch eben lauter Rechenfragen und Rechenkunststücke gefragt werden und an der Tagesordnung sind, je weiter man in der sozialen Skala der Beschäftigten und Unbeschäftigten eben nach unten geht. Deswegen bleibt auch, da will ich aber jetzt überhaupt nicht weiter drauf eingehen, aber es bloß erwähnen, auch immerzu billig einkaufen für die normale Menschheit eine Gegebenheit bis dahin, dass sie eben auf Qualität dann doch nicht so achten und umgekehrt die ganze Geschäftsrechnung in Sachen Umgang mit der Natur enthält erstens wegen der Naturabhängigkeit, die ich da vorher aufgeführt habe, die kapitalistische Rechnung beflügelt, wie kann man der Natur ein Schnippchen schlagen? Wie kann man das Produzieren, das Wachsen beschleunigen und so weiter, auch nach der Seite hin eben ein gewisses Grad an ständig produzierter Naturzerstörung und, wenn man so will, auch Experiment, was in Sachen Gebrauchswert alles geht und hinnehmbar ist und hingenommen und im Zweifelsfall nicht bemerkt wird und irgendwann dann zum Skandal wird. Kennt ihr ja alles. Damit komme ich zu dem, was ich mal so nennen will, Emanzipation zweiten Grades. Nämlich, dass die nationale Versorgung in beiden Abteilungen, also sowohl was Lebensmittel, was die Versorgung des Volks angeht, wie was die Rohstoffe für das ganze industrielle, kapitalistische Produzieren selber im engeren Sinn angeht, dass nationale Versorgungsfragen weltmarktmäßig organisiert sind. Dass der Autarkiestandpunkt, dass eine Nation muss sich darum kümmern, muss das bei sich zustande bringen, eigentlich erledigt ist und aufgegangen ist, weil die erfolgreichen Nationen einen anderen, besseren, weiterführenden Weg gefunden haben, nämlich, dass sie diese doppelte Versorgung, was Lebensmittel und Rohstoffe angeht, durch den Welthandel mit Agrargütern, Rohstoffen und Produkten erfolgreich und geschäftlich produktiv voranbringen können. Und dass sie damit die zweite Schranke auch gleich mit gründlich beseitigt haben, nämlich, dass die Herrschaft immer zugleich bedeutet, die Natur, über die man verfügt, ist glatt durch den Umkreis der Herrschaft beschränkt. Also die Unabhängigkeit von Naturumständen hat zugleich geheißen, naja, dann machen wir uns und müssen wir uns auch frei machen von den Schranken des eigenen Herrschaftsstandorts. Bekanntlich ist damit die Landwirtschaft zur Anlagesphäre und zum Geschäftsfeld von Multis geworden. Eigentlich sind alle lokalen Märkte aufgelöst. Die Versorgung heutzutage ist eine Frage von Export und Import von weltweit agierenden Agrarkonzernen. Es geht also heute nicht mehr um eine lokale Überschussproduktion, die, wo dann eventuell nach einem Absatz anderswo geschaut und gesucht wird, sondern eigentlich wird heute von Haus aus um Absatz auf dem Weltmarkt konkurriert und es werden Überschüsse gleich für ihn produziert. Die ganze Welt ist als, eben als Rohstoffquelle, als Rohstofflieferant und Markt in den Blick genommen und beansprucht. Und die Konsumenten, die Konsumptionsbedürfnisse, egal welcher Art, sind eigentlich weltweit darunter subsumiert. Und damit sind auch, das will ich hier mal erwähnen, weil das auch in der öffentlichen Debatte so eine riesengroße Rolle gespielt hat. Ist erst richtig durchgesetzt, dass Landwirtschaftsproduktion Objekt von Börsen, von Spekulation geworden ist. Es hat sein, wenn man so will, Ausgangspunkt eben in den Naturschranken, in dem Ernten dauern. Die Geschäftsrechnung will aber kontinuierlich angestellt sein. Die Preise ändern sich, man kann nicht richtig kalkulieren, man versichert sich. Und schon gibt es sowas wie eine Börse, an der die Welt, die Agrargüter gehandelt und die Preise festgelegt, sich gegen sie versichert wird. Und das wird zur Grundlage einer Spekulation, über die ich jetzt aber wirklich nicht reden möchte, außer dass bemerkenswert ist, hinterher sage ich noch einen Ton dazu, natürlich sind genau wie die Immobilienfragen der Menschheit, auch die elementaren Konsumptionsfragen, die elementaren Lebensmittelfragen längst Gegenstand finanzkapitalistischer Rechnungen, die sich selbstverständlich darum, dass das mit Versorgung zu tun hat, natürlich überhaupt nicht kümmern, sondern darum, dass hier mit Zeitdifferenzen, mit Preisdifferenzen und so weiter finanzkapitalistische Geschäfte gemacht werden können. Das wird jetzt gerade ja auch wieder ein bisschen inkriminiert, während bis neulich es geheißen hat, das ist überhaupt die allerbeste Art und Weise, die Fragen der schwankenden Preise auf den Weltagrarmärkten vernünftig zu regeln. Und die ganze Debatte landet am Ende auch einigermaßen wieder dabei, dass man auf die Spekulation natürlich keinesfalls verzichten kann. Die Folge dieser, also Börsen sind überhaupt dann und deswegen das erst richtig aufgeblüht, weil und indem die ganze Agrarproduktion zu einer Weltmarktfrage erhoben worden ist, also mit riesigen Mengen von, die produziert werden, die nachgefragt werden, weltweit gerechnet wird. Ich will aber eigentlich, und da nähern wir uns dann dem Thema Hunger wieder enger, nämlich sagen, und wie sieht jetzt als Folge dieser Weltmarkt, dieser Verwandlung in eine Weltmarktaffäre, dieser Auflösung aller nationalen Versorgungsfragen in Weltmarktaffären, wie sieht es dann eigentlich mit der Agrarproduktion und der Volksernährung eben jetzt als Weltbevölkerungsernährung national sortiert aus? Das ergibt, und das ist ja zu besichtigen, der Weltmarkt schafft und diejenigen, die ihn betreiben, sind davon auch die Hauptagenturen, eine Sortierung der Staaten auch und gerade unter diesem elementaren Gesichtspunkt, wie steht's denn mit der Agrarproduktion weltweit? Da sind auf der einen Seite die Industrienationen, die ja zugleich die Hauptstädten des Weltagrargeschäfts bekanntlich sind. Die haben es nicht mehr mit Autarkie, sondern sind die Konkurrenzvorreiter auf dem Weltmarkt, weil sie sind eigentlich die Agenturen der Agrartechnologie, der Lebensmittelkonzerne, der Chemie, also alle industriellen, von Haus aus geschäftlich lohnenden und mit jeder Agrarfrage eben industriell und kapitalistisch befassten Agenturen. Sie sind zugleich aber auch die Abteilungen Agrarproduktion, die in ihren nationalen Umkreis alles das, was ihr Standort hergibt, auch in Sachen Elementarproduktion, lohnend und ertragreich gemacht haben, auch dort die Vorreiter der Produktivität in Sachen Bauernschaft, haben das ja auch zu einem Stück nationaler Produkt- und Überschussproduktion gemacht. Und sie sind drittens auch die Hauptsubjekte der Produktion und des Exports von Rohstoffen überhaupt vom Rest der Welt, sowie von deren Lebensmittelversorgung Das haben sie nämlich geschafft, nicht mehr bloß den alten kolonialen Zugriff, wo sich jede dieser Nationen irgendeine Sphäre der Welt als exklusiven Zuträger ihres kapitalistischen Getriebes als Rohstoffquelle gesichert hat, sondern das ist heute generelles Weltmarktverhältnis, eben das Verhältnis der, was immer so schön heißt, Industrie- oder reichen Nationen zu einer ganzen restlichen Welt. Also nicht zuletzt sind diese Nationen ja dann auch die Heimstätten des Finanzkapitals. Und so regeln die also mit eigentlich diesen Abteilungen Verfügung über den Rest der Welt als Rohstoffquelle und als Markt ihrer Agrarproduktion, soweit sie die bei sich lohnend betreiben. So regeln die ihre Versorgungsfrage und so ist dann auch die Reproduktion des Volks geregelt, nämlich das ist eigentlich ein Abfallprodukt dessen, dass aus ihrer Agrarwirtschaft eine Exportindustrie geworden ist. Am anderen Ende, wenn man so will, dieser Staatenskala, steht das, was immer Entwicklungsländer heißt, so ungefähr wie wenn die sich noch entwickeln müssten. Dabei sind es fix und fertige Weltmarktteilnehmer eben eigener Art. Staaten, die Landwirtschaftsrohstoffe oder Bodenschätze als ihre eigentliche nationale Einkommensquelle haben. Also ganze Länder sind als agrarische Produzenten von Rohstoffen und Lebensmittelrohstoffen unter das Kapital untergeordnet. Also wenn man so will, das, was hierzulande die Agrarsphäre als Unterteil einer nationalen Geschäftssphäre sind, das sind ganze Länder getrennt und nur sie sind die, ja eben Rohstoff- und Agrarproduzenten und zwar abhängig und zugeordnet einer Kapitalwelt, die erstens selber auf diesem Feld tätig ist, zweitens sich diese Länder mit dieser Produktion zum Mittel gemacht haben. Das hat Konsequenzen. Ich will jetzt mal sagen, wie das, was ich an der Bauernfrage erzählt habe, nämlich dann für diese Länder aussieht. Erstens die beiden Abteilungen Versorgung, also mit Rohstoffen für Industrie auf der einen und mit Lebensmitteln für Bevölkerung auf der anderen Seite, treten in diesen Ländern in einen unmittelbaren Gegensatz. Als Rohstofflieferanten leiden sie eigentlich, also wenn man so will, wenn man es von der Versorgungsfrage her betrachtet, immerzu unter Entzug an nationaler Lebensmittelproduktion. Und auch, was sie auf dem Feld zustande bringen an Agrargütern, also nicht für Industrie, sondern eben für die Konsumbedürfnisse einer Bevölkerung, ist eigentlich nicht so sehr an ihrer Volksernährung ausgerichtet, sondern eben an einem zahlungsfähigen Bedarf, der auswärts ist, an einem Weltkonsumbedarf, der, weiß man ja, der reicht von Erdnüssen über Bananen, über Früchte, die unser einer jetzt jenseits von allen saisonalen Aufs und Abs tagtäglich erstens kaufen, essen und kann, wenn er sie überhaupt schon kennt, weil da ja immer neues Zeug auf den Markt kommt und bis zu Blumen und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, auch dort, wo sie als agrarische Produzenten unterwegs sind, ist das, was sie produzieren zu einem Gutteil an auswärtigem Konsum oder auch Luxusbedarf ausgerichtet und daneben und getrennt davon findet eigentlich sowas wie ein Stück nationaler Agrarproduktion statt. Und darüber will ich jetzt noch was sagen, weil dort machen sich alle kapitalistischen Besonderheiten der Agrarsphäre, also die Widersprüche und Gegensätze der kapitalistischen Landwirtschaft, die da in den Kapitalzentren eigentlich geschäfts- und staatsdienlich bewältigt werden, also zu Lasten von Bauern und Konsumenten dort unmittelbar ruinös geltend. Weil dort findet eigentlich die Sortierung der agrarischen Produzenten gleich ganz total brutal statt. Nämlich, ich will das nochmal durchgehen, an der Eigentumsfrage, am Kapital und an der Lohnarbeitsfrage. Was die Eigentumsfrage angeht, ist bekannt und wird immer wieder aufgeführt. Die ist dort ganz im Prinzip ganz einfach gelöst. Da ringen nicht Bauern um mehr oder weniger erfolgreich, um die Bodengröße und Bodenverfügung, die es braucht, um Lohnen zu produzieren. Dort gibt es auf der einen Seite Großgrundbesitz, vormals mit purer Gewalt angeeignet, jetzt laufen übrigens auch noch als unmittelbarer Großgrundbesitzer Zugriff mehr oder weniger gewaltsam und daneben in Gestalt von Plantagen. Das ist die Abteilung, wenn man so will, bäuerliche Produktion für den Weltmarkt, für Bedürfnisse weltmarktsmäßiger Art, lohnend kapitalmäßig und die geht unmittelbar zu Lasten von Land für eine bäuerliche Bevölkerung, die produktiven Mittel und das Geld zum irgendwie aussichtsreich produzieren gar nicht hat und die eigentlich den Boden gerade wegen ihrer Unproduktivität vermehrt bräuchten. So ist dort die Eigentumsfrage erledigt. Was das Kapital angeht, auch da ist geschieden zwischen einem Kapital im Wesentlichen von auswärts, das sich auf die Rohstoffproduktion mit Billiglohnarbeit wirft für den Weltmarkt, so kontralokale Lebensmittelbedürfnisse und Produzenten, die dürfen, also was an nationaler Produktion noch stattfindet, ist meistens Ergänzung oder Zulieferung von Grundstoffen für den Weltmarkt, die anderswo entsprechend nicht zu produzieren sind. Sonst aber findet eigentlich dort eine ganze zweite getrennte Ökonomie der Armut statt. Eben der mit diesen beschränkten Böden, ohne Kapital und ständig als ein Stück lokaler Produktion neben der ganzen Plantagenwirtschaft. Also die Degradierung oder Einsortierung oder Benutzung dieser Länder als Rohstofflieferanten ist erstens gleichbedeutend mit der Vernichtung von massenhaft bäuerlicher Produktion. Und auch was dort an Lebensmitteln gebraucht wird, das kriegt man ja auch immer aus den Klagen mit, ist immer weniger von irgendwelchen marktfähigen Produzenten dort, also wo es dort sowas wie Markt gibt, ist er eigentlich einer, der wesentlich von auswärts bedient wird. Volksernährung ist dort also zu einer Importfrage geworden, also negatives Anhängsel der Rolle dieser Länder als Rohstoffländer. Das heißt, umgekehrt, soweit es dort zahlungsfähige Bedürfnisse gibt, taugen sie mehrheitlich als Überschussaufsauger und Bediener, machen die Produktivitätssteigerung in der landwirtschaftlichen Produktion, die anderswo mit Staatshilfe vorangetrieben wird, eigentlich lohnend. Und soweit diese Produktionsabteilungen dann überhaupt über Kredit und sowas wie Mittel der und Berechnungen in Bezug auf Saatgut und so weiter verfügen und Düngung, sind sie halt die Bediener der Geschäftsabteilungen, die das betreiben. Kennt man ja Monsanto und Konsorten, also von den Multis, die anderswo sitzen. Das ist die Abteilung Kapital. Was die Abteilung Arbeit, Arbeitskraft angeht, ist eigentlich dort das, was hierzulande von mir als die verschiedenen Abteilungen des Bauernlegens gekennzeichnet worden sind. Unmittelbar Ruinierung der bäuerlichen Arbeitskraft und ohne Ersatz, eigentlich nicht Überführung in irgendein geregeltes Lohnarbeiterdasein, sondern immer mehr Massen werden da ersatzlos depraviert. Die fallen also in den Status einer weltweiten Überbevölkerung und führen ein entsprechend mittelloses Dasein. Es ist also ein und derselbe Prozess, der dort landwirtschaftliche Produktion ruiniert, Konsumenten von Lebensmittelimporten, von den für den Weltmarkt produzierten Überschüssen anderswo abhängig macht und zugleich einen immer wachsenderen Teil dieser Mannschaft überhaupt als solche Konsumenten zahlungsunfähig zurücklässt. Die Staaten gehen damit entsprechend um, also auch die dortigen Staaten, die rechnen einerseits auf den Weltmarkt und andererseits haben Volksversorgung eben als Dauerproblem, als Dauerlast, getrennt davon, dass ihre Geschäftsquelle eben im Wesentlichen diese Massen gar nicht sind, um deren Versorgung sie sich dann irgendwie kümmern müssen. Also das, was hierzulande Verbilligung, was hierzulande der heißt, die Versorgungsfragen, die ein kapitalistischer Staat löst, heißen Verbilligung seines Proletariats. Befähigung, eben mit diesen Volksmassen als ordentlicher, lohnarbeitender, billiger Standortbedingung fürs Kapital zu kalkulieren. Das heißt dort was ganz anderes, nämlich die Staaten sehen sich genötigt, laufend Lebensmittelpreise zu subventionieren, deswegen, damit überhaupt ein Großteil ihrer nationalen Bevölkerung bis in das, was die besser gestellten Mittelschichten hinein heißt, sich diese Lebensmittel normal leisten kann und ein anderer Teil überhaupt sein Überleben fristen kann. Also eine übrigens von den Weltmarktagenturen ja durchaus kritisch und jetzt von der Öffentlichkeit auch wieder rauf und runter problematisierte Bedingung überhaupt des staatlichen Lebens solcher Länder ist laufend die Bevölkerung also zu berücksichtigen, dass die Bevölkerung über den elementaren Status einer Mannschaft mit Reproduktionssorgen wegen zu hoher Preise, also von wegen, das reißt jetzt erst ein, nicht hinauskommt und einen riesengroßen Rest, der nicht einmal das zustand bringt, wo völlig klar ist, der fällt unter das, was Hungerhilfe heißt. Also so in etwa sehen die Verhältnisse in einer ganzen Masse von Staaten aus. Klar, dazwischen gibt es dann das, was Schwellenländer sind, die mit Rohstoffgeschäften es zu einem Stück nationalem Reichtum bringen und immer zu den Übergang in den Status einer industriellen Nation mit Kapitalausstattung machen. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich sagen, die Verhältnisse der Massen in einem ganzen Teil dieser Staaten sind also mehr oder weniger unhaltbar. Und das ist nicht bloß eine Frage, aber auch und für die ganz existenziell der Agrarversorgung, sondern eigentlich sind das eben Fragen, die führen darauf, weil diese Staaten überhaupt mit ihrem Volk und mit ihrem Inventar so verfasst und in den Weltmarkt einsortiert sind, dass sie als das, was so schön Failed States mit Hungerproblemen, mit Herrschaftsproblemen übrig bleiben. Ich komme zu meinem dritten Kapitel, nämlich, das ist dann nicht mehr so ausführlich, nämlich die aktuelle Lageerklärung. Also diese Frage, die man ja durchaus stellen kann, na, was ist jetzt eigentlich neu? Ist da was bemerkenswert, wenn es jetzt heißt, ja, hier, wenn man sich nicht diesem Zynismus anschließt, ja, jetzt ergreift das Bevölkerungskreise und die sterben einfach nicht still vor sich hin, sondern die randalieren glatt. Also an all das, was ich bisher gekennzeichnet habe, so ungefähr, hat man sich im Grund ziemlich gewöhnt. Das ist alltägliche Tagesordnung der Weltagrar- und Weltrohstoffmärkte, also auch bis zu regelmäßigen Hungerkatastrophen. Die dann die einschlägigen Hilfsorganisationen beschäftigt haben und so weiter. Also was ist dran an der Aufregung wegen der Preisexplosion und der Folgen? Ja, man kann ja sagen, die nehmen was in den Blick, sowas wie einen Störfall ihrer Staatenwelt, also den sie jetzt als Weltmarktinstanzen und Zuständige aufs Tapet bringen. Wenn man so will, nehmen die in den Blick und stellen das fest, was ich jetzt als Prinzip ausgeführt habe, nämlich dass die, um es mal so auszudrücken, die gelungene Emanzipation erstens von den vom nationalen Sorgestandpunkt in Bezug auf die eigene Bevölkerung und zweitens die von den nationalen Schranken überhaupt der ganzen agrarischen Produktion. Der Zugriff auf die ganze Welt als eben diese Basis für Versorgung und umgekehrt als Basis dann für das daraus entsprungene und damit zu machende Geschäft. Die Subsumption der Staatenwelt unter kapitalistische Rohstoffbedürfnisse. Also auch die Überführung der aller Versorgungsfragen in eine weltweite Geschäftsfrage. Dass das, wenn man den Blick auf den ganzen Globus wirft, laufend Versorgung eben der Völkerschaften gefährden kann und auch gefährdet, und zwar zunehmend und ausgreifend. Und weil Versorgungsfragen eben keine national beschränkten mehr sind, haben sie es auch mit weltweiten Störungen zu tun, also die Sortierung der Staatenwelt betreffen, die Staatsgrundlagen an allen möglichen Ecken und Enden ihres feinen Weltmarkts angreifen und damit Weltmarktgegebenheiten, um es mal so salopp zu sagen, über das imperialistisch gewohnte Maß hinaus durchaus durcheinanderbringen und angreifen können. Das ist die eine Seite, die da festgestellt wird, so etwas wie das erste Resultat. Ja, in der Staatenwelt, die da benutzt und beaufsichtigt wird, gibt es glatt mal wieder imperialistische Verwerfungen. Eben das, was da am Anfang von der Öffentlichkeit so sorgenvoll zur Sprache gebracht worden ist. Also Volksaufruhr nicht bloß bei den Hungerleidern, bei denen aber auch, sondern immer mehr Länder mit immer größeren Teilen der Bevölkerung wird zu einem Ordnungsproblem. Staatenverhältnisse werden über die elementaren Lebensmittelfragen unsicher. Ein zweiter sehr sachgerecht festgestellter imperialistischer Störfall, der nochmal den objektiven Zynismus kennzeichnet. Die Hungerhilfe, also sowas wie das Abfallprodukt der Weltmarktserfolge, das war ein Bevölkerungselend, mit dem er rechnet, auch immerzu betreut. Die absoluten Armutsfiguren, eben mit, und zwar organisierten, in Geld ausgedrückten Mitleid bedient. Eigentlich nicht am Leben, sondern mehr in Grenzen hält. Dass also solche Hungerhilfe, also der Umgang mit der weltweiten Überbevölkerung als solcher toter Last für immer weitere Kreise nötig wird, das fällt den Veranstaltern jetzt glatt als teure und im Grund schon gleich für zu teuer erklärte Geschichte auf. Das ist nach ihrem Geschmack, läuft das finanziell aus dem Ruder. Gewichtiger und auch durchaus besprochen und angekreidet ist, dass Staaten glatt reagieren mit neuen Sorten Beschränkungen. Wie es der Thailand hat für eine Weile den Reisexport eingestellt. Andere Länder wie Argentinien und Russland haben Exportschranken beschlossen. Und das sind Exportverbote oder Beschränkungen, also ein Protektionismus, ein nicht bestellter Protektionismus, eigentlich neuer Natur, weil der seine Grundlage nicht in ökonomischen Berechnungen hat, was diesen Ländern ja auch angekreidet wird. Also nicht dem Konkurrenzschutz dient oder der Entwicklung von Produktivität oder was es sonst für ökonomische Gründe für Protektionismus gibt, sondern aus dem Standpunkt, den eben die kapitalistischen Nationen für sich überwunden haben und vom Rest der Welt auch für überwunden erklärt haben wollen, nämlich dem der nationalen Versorgung. Hier machen Staaten glatt wegen ihrer politischen und volksmäßigen Berechnungen gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, gegenüber dem Weltmarkt Beschränkungen auf. Und selbst in den Machernationen gibt es ja inzwischen Preisfragen in Sachen Volksversorgung, die gewälzt werden, dass die Lebensmittelpreise so teuer sind und die Inflation hochtreiben. Das löst sich aber eigentlich in Unkostenfragen des Geschäfts und in Sozialkostenfragen auf, die leicht zu handhaben sind. Aber immerhin all das eben, dass die weltmarktmäßig geregelten Versorgungsverhältnisse Staaten aufstellen, durcheinander bringen, zum Reagieren zwingen, dass hier weltweit gesehen Versorgung gefährdet und zum Problemfall wird und erklärt wird, ja, das kann man schon feststellen. Das zweite Resultat, was man feststellen kann in Bezug auf, ist da was neu, ist aber garantiert jetzt nicht, dass das Folge von Störungen eines eigentlich gleichgewichtigen Weltmarkts ist, sondern das sind schon Konsequenzen des erfolgreich vorangetriebenen globalen Wachstums, eben der Rücksichtslosigkeit der Staatenkonkurrenz und der gleichzeitig vorangetriebenen, fortgeschrittenen Sortierung der Staaten. Also so betrachtet sind es Fortschritte des Weltmarkts, die sowohl einen neuen Bedarf und eine neue Konkurrenz um Versorgung und Ressourcen eröffnet haben. Und neu meine ich im Sinn, wie ich es jetzt erläutern will, nämlich erstens, dass die ganzen schönen Weltagrarmärkte und alles, was da unter dem Stichwort Welternährung verhandelt wird, als elementarer Teil des globalisierten Rohstoff- und Lebensmittelgeschäfts, also mit dem von den kapitalistischen Nationen in erster Adresse bestimmten Bedarf und dem daraus abgeleiteten Bedarf verschiedener anderer Nationen, dass das eben nur eine Konkurrenzfrage ist. Da will ich dann schon auch noch ein bisschen was dazu sagen, nämlich Konkurrenzfrage einerseits danach, wo lohnt sich was, bis in die Oberetagen der Spekulation, und da ordnen sich einerseits die beschworenen Phänomene ein und zweitens eine Konkurrenzfrage höherer Natur, über die ich dann abschließend noch was sagen will. Also was ich da gesagt habe, die Macher und die Öffentlichkeit mit ihrer falschen Redeweise nehmen da was in den Blick, nämlich einen neuen Bedarf und eine Konkurrenz um Versorgung und Ressourcen. Das hat erstens ökonomische Gründe im Weltmarktwachstum. Also das, was Sie da als weltweit wachsenden zahlungsfähigen Bedarf aufgeführt haben. Das betrifft ja erstens das Wachstum von Aufsteigernationen. Also da ordnet sich das ein, was Sie da als Schuldfrage an den Chinesen geltend gemacht haben. Es gibt eben Teilnehmer und Aufsteigernationen in der internationalen Konkurrenz, die sich dann glatt als zahlungsfähiger Bedarf in den Weltagrarmärkten geltend machen und zugleich damit ganze andere Länder und deren Bevölkerungskreise aus der bisher gewohnten Reproduktion rauskatapultieren. Eben über den Preis, über den damit ausnutzbaren gewachsenen Bedarf. Es gibt zweitens aus dem industriellen Fortschritt und seiner staatlichen Betreuung sowas wie ökonomisch-strategische Gründe für einen gewachsenen Bedarf, nämlich dass Nationen um Energie, Ressourcen, um billige um alternative, verfügbare Energiequellen konkurrieren, also auch eine Folge des Weltmarktfortschritts, also eine Fortentwicklung auf dem Feld nationaler Versorgung der zweiten Art, die Mittel fürs industrielle Produzieren und für den nationalen Betrieb, überhaupt Energie an erster Stelle, das macht sich als wachsende, alternative und zahlungsfähige Bedarf auf dem Weltagrarmarkt und auf diesen Rohstoffmärkten geltend. Allerdings ist die andere Seite davon, und das ist dann so etwas wie eine dritte Feststellung, dieser Weltmarktbedarf, dieses mit dem Wachstum gewachsene Zahlungsfähigkeit, ist zugleich neue Geschäftsgrundlage für einen Agrarindustrieaufschwung, Geschäftschancen, die sich ausnutzen lassen, und zwar in all den Abteilungen, eben die das Agrargeschäft ausmachen. Und siehe da, hauptsächlich sind es dann schon wieder und eigentlich im Wesentlichen all die Abteilungen, die dort eben für dieses Geschäft zuständig sind. Das hat, also um da nochmal dran zu erinnern, also auch nichts mit Gleichgewicht zu tun. Da stellt sich auch gar nicht automatisch, wenn man sagt, na, neue Geschäftschancen, da wird auch wieder vermehrt produziert, das ein, dass dann der Preis wieder sinkt, das Wachstum des Bedarfs auf der anderen Seite das Angebot vermehrt und dann stellt sich selbstverständlich sowas wie ein Gleichgewicht wieder her. Es macht sich sogar, um dieses Rätsel, was ich weiß, was aufgekommen ist, abzuhandeln, die kapitalistische Besonderheit dieser Sphäre durchaus ein Stück weit geltend, nämlich, dass die Befreiung von den Naturschranken durchaus heißt, naja, die schlagartige Vermehrung, die Umstellung der Produktion, all das wird so von einem Tag auf den anderen reibungslos passieren. Ja, das ist nicht das Ergebnis. Es bleibt eben als Besonderheit von dieser kapitalistischen Sphäre gewisse Schranken der Dauer des Kapitaleinsatzes, der da erforderlich ist. Bloß, dass das der Grund wäre und dass das sowas wie die Erklärung wäre, ach so, hier muss man also doch mit bleibenden kapitalistisch induzierten Schranken rechnen und deswegen gibt es dann so wenig für die Weltbevölkerung an Lebensmitteln. Weil da kommt ja dieses Argument immer vor. Ja, wenn man so viel Biodiesel produziert, dann kann man nicht so schnell und gleichzeitig so viel Soja zum Essen produzieren. Von wegen. Es ist nicht dieses, es erfordert Kapitaleinsatz und Dauer und es stellt sich die Bodenfrage und so weiter wieder neu bei all dieser Ausnutzung des neuen Bedarfs und was dann immer heißt, dessen Bedienung. Sondern erstens, auch bei dem, was jetzt heißt, wie lösen wir das? Es wird ja Produktion umgestellt, es wird ja massenhaft wieder Boden in Bebauung genommen, in Brasilien, auch in der EU. Das ist ja auch klar, weil wo ein neues Geschäft, da schaut auch diese Geschäftswelt, was aus ihr zu machen ist. Bloß erstens, die Subjekte davon sind natürlich wieder nicht die, die jetzt öffentlich so beschworen werden, die sich jetzt melden müssten, nämlich die braven und doch vorhandenen Bauern in den Entwicklungsländern. Die, die gerade ruiniert worden sind, heißt es, könnten doch jetzt die Subjekte dieses neuen Angebots sein. Na, wenn hier wer alle habe Schränkungen schlagartig, soweit möglich und mit Kapital eben erfolgreich außer Kraft setzt und die Produktion erweitert ausdehnt, dann sind es eben die Subjekte, die es die ganze Zeit schon machen. Und zweitens, wenn sie das machen, dann für den Bedarf, der hier entstanden ist und nicht für den, der hinten runtergefallen ist. Also doch nicht für die Hungerleider der Welt, sondern für die neue Zahlungsfähigkeit, die eben mit dem Wachstum des kapitalistischen Weltmarkts entstanden ist. Also es ist absurd, die Vorstellung zu sagen, naja, wenn man jetzt ausweitet, dann haben wir am Ende doch auch die, am Ende dieser, in Anführungszeichen, kapitalistischen Nahrungskette, also die verelenden Figuren in den Slums, dann hätten die von diesem Angebot etwas, dann wären sie die Adressaten, deren Zahlungsfähigkeit verändert sich doch gar nicht, die haben nämlich keine. Sondern wenn hier was erweitert, ausgeweitet wird, dann eben für einen Bedarf anderer Natur, für den, der sich jetzt schon zahlungsfähig geltend macht und ausgenutzt wird. Und das ist eben der, der in den Weltmarkt eingestiegenen chinesischen massenhaften aus den blauen Ameisen von Mao sind ja jetzt Wanderarbeiter und Billiglohnarbeiter geworden. Das, was die repräsentieren, eben die Zahlungsfähigkeit, die in der Welt vorhanden ist und nicht die, die es gerade nicht gibt. Also wird sich auch mit der Ausweitung der Weltagrarproduktion auf die Sphären und die Objekte, auf die Güter geworfen, die eben diese Zahlungsfähigkeit auf sich ziehen. Es wird eben dann vermehrt in Biodiesel und nicht in Lebensmittel für die gerade Verhungernden investiert. Also da mal einen Strich drunter. Ich hoffe, das hat jetzt auch die paar Fragen, die ja immer aufkommen zu, kann man jetzt sagen, da ist wirklich was neu dran. Nein, ich will es mal anders sagen. Und gleich mal genereller, dass man von diesem elenden, die Leute haben nichts zu essen, wegkommt auf, was eigentlich das wirkliche Verhältnis ist. Da kommt in dem jetzt mit dem Weltmarkt wachsenden Bedarf und den Verwerfungen, die das mit sich bringt, dem Elend, das das auf der anderen Seite produziert, eigentlich ein Gesetz der kapitalistischen Akkumulation und des kapitalistischen Wachstums weltweit zur Geltung. Nämlich, dass die Reproduktion jetzt gleich der Weltbevölkerung, eben weil es Weltmarkt ist, in ihren verschiedenen Abteilungen und national sortiert, je nach dem kapitalistischen Stand der Nation, eigentlich Produkt und abhängige Variable seiner kapitalistischen Benutzung ist und deswegen auch in seiner Reproduktion davon unterschiedlich negativ bestimmt ist. Also die Scheidung in diejenigen, die als, da ist Versorgung geregelt, und in die anderen, wo es heißt, da ist jetzt aber ein wachsendes Hungerproblem, eine Agrarkrise, der wir uns widmen müssen, das ist eine verlogene und völlig falsche Fassung deswegen, weil diese Scheidung davon abhängt, nämlich wer wie viel Zugang zu kapitalistisch produziertem Reichtum hat, das schließt eben lauter Sozialfälle ein, wo die Reproduktion elend ausfällt und man soll bloß nicht vergleichen, ob es denen bei uns gut geht und woanders viel schlechter, weil den Vergleich macht das Kapital selber. das vergleicht und das stellt die Unterschiede her, nämlich zwischen hier der Mischung aus lohnend eingesetzten Arbeitskräften, deren Reproduktion deswegen auch in diesen Elementarfragen nicht das Problem ist, die haben Reproduktionssorgen genug, und Sozialfälle, die aus diesen Verhältnissen rausfallen und an die Grenze der, was immer so schön Existenzminimum heißt, nach den hiesigen Maßstäben runtergedrückt werden. Und der Vergleich, der anderswo ganz anders ausfällt, nämlich eine absolute Billigarbeitskräfte, wo eigentlich nur ein Teil der nationalen Bevölkerung eben in den Umkreis der produktiven Benutzung reingezogen ist, und mit der wachsenden Zahl von denen aber umgekehrt auch massenhaft die Vermehrung eben der absoluten Überbevölkerung vonstatten geht, also sowas wie diese tote Last, die es am eigenen Leib als Hungerfrage, als Preisfrage, an der Sie gleich zu Schanden werden, zu spüren kriegen. Also das ist eigentlich der Grund, darauf beruhen Ihre Reproduktionsnöte, ob Sie überhaupt den Vergleich als ausnutzbare Konsumenten mit Ihrer Reproduktion irgendwie bestehen können, das hängt eben von Ihrer Rolle als ausnutzbare Lohnarbeitende oder eben nicht brauchbare Überbevölkerung ab. Also nochmal ganz billig, Versorgungsfrage erweist sich hier wieder als dieses Gesetz. Leute können nach allen kapitalistischen Maßstäben und jetzt eben negativ nicht richtig leben, weil sie für dessen Reichtum nichts leisten. Ich will noch ein paar Schlussbemerkungen drüber machen, was jetzt eigentlich für die Staaten daraus folgt. Die entdecken ja Handlungsbedarf. Und zwar alles im Namen natürlich der Hungerbewältigung, der Lösung der Agrarkrise. Und dieser Handlungsbedarf betrifft das, über was Sie da reden, nämlich die Versorgungsnöte von wachsenden Mannschaften, eigentlich nur ganz nebenbei, sondern betrifft im Wesentlichen die Fragen des Umgangs mit diesen neuen Perspektiven des Weltagrarmarkts, dem neu entstandenen Bedarf und den daraus erwachsenden Fragen der Konkurrenz zwischen den entscheidenden Staaten. Das Welthungerproblem, was Sie da wälzen, löst sich eigentlich auf in einen Unterpunkt und einen Titel für neu geltend gemachte Weltmarktsberechnungen und ein Programm, naja, mal so gesagt, der Sicherung und Verfügbarkeit eben der Welt als Ressource fürs nationale Wachstum der Weltmarktsubjekte. Ich lese nur, will zunächst mal sagen, was den Hunger, da müssen wir das mal endgültig abgeschlossen haben, was den Hunger im engeren Sinne angeht. Ich lese mal vor, was der Bush dazu gesagt hat, weil das so schlagend ist für, also der hat sich ja geäußert und läuft und ist unter der Überschrift gelaufen, Bush bewilligt Nothilfe. War irgendwann in der FAZ, gestanden. Die amerikanische Regierung will weitere 770 Millionen Dollar Soforthilfe zur Bekämpfung der weltweiten Nahrungskrise bereitstellen. Präsident Bush hat das zugesagt und das Parlament wird sicher zustimmen. Die Vereinigten Staaten stellen jährlich zwischen 1,6 und 1,7 Milliarden Dollar über ihre Agentur für internationale Entwicklung für Nahrungshilfe in aller Welt zur Verfügung. Im April hatte Bush zunächst weitere 200 Millionen Dollar für Lebensmittelhilfe freigegeben. Er rief die anderen Industriestaaten dazu auf, ihre Nahrungsmittelhilfen ebenfalls auszubauen. Zwischenüberschrift: Abbau der Handelsschranken. Bush sprach sich auch für einen weiteren Abbau der Handelsschranken aus, um so die Lebensmittelproduktion anzukurbeln und eine Senkung der Lebensmittelpreise zu erreichen. Zumal bio- und genetisch behandeltes Saatgut und Nahrungsmittel sollten ihren Weg ohne Hindernisse zu den Anbaugebieten in der dritten Welt finden, denn solches Getreide sei sicher sowie resistent gegen Trockenheit und Krankheit und so weiter und so fort. Also die Hungerbetreuung wird glatt aufgestockt. Man soll es nicht glauben, Amerika gibt nicht bloß 1,7, sondern 2,5 Milliarden. Also wird den Märkten erstmal Recht gegeben mit ihren höheren Preisen, das, was Hungerhilfe an nationaler Landwirtschaftsförderung bedeutet, eben an Geschäft für Nahrungsmittelproduzenten der eigenen Nation, wird damit bedient und zugleich, heißt es, muss man natürlich jetzt in der Sache Hungerhilfe und Hungerbetreuung neu kalkulieren, weil mehr Geld heißt zugleich, wenn die immer mehr wachsen, immer mehr Geld geht nicht. Wenn bloß wir mit unseren nationalen Staatsgeldern zwar nationalen Absatz subventionieren und Drittweltelend in Schranken halten, dann sind das immer noch Kosten, die kalkuliert sein wollen. Also heißt es zwar ein bisschen mehr, aber bei wachsender Zahl der Hungernden auch für die weniger. Was die Entwicklungshilfe angeht und die ökonomischen Aufbauvorstellungen, wenn es da heißt, die sollen sich wieder mehr auf lokale Agrarproduktion konzentrieren, wo die gerade ruiniert ist, dann sollen sie das natürlich neben und nicht gegen die Weltmarktbedürfnisse. Die Entwicklungshilfe heißt, soll mehr im Sinne der nationalen Armutsbetreuung ausgerichtet werden, also die wird dann auch mehr zur Abteilung Hungerhilfe. Alles andere heißt eigentlich, die sonstige Funktion, die die haben, soll nicht behelligt werden, weil das, was sie ansonsten sind, Rohstofflieferanten, Objekte der internationalen Geschäftswelt, die erstens mit ihren Rohstoffen handelt, zweitens selber entscheidend in deren Produktion mit drin sitzt. All das, diese Rolle, diese Funktion dieser Länder darf natürlich nicht angegriffen werden. Im Gegenteil, und jetzt kommt das, was der Bush da nach Hungerhilfe sagt, die Weltmarktgegebenheiten und die Verwerfungen werden beide unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass hier neue Geschäftschancen, Gelegenheiten und Notwendigkeiten der Konkurrenz bedacht, gefördert und durchgesetzt werden müssen. Die ganze Vorstellungswelt dessen, was jetzt zu tun ist, geht gar nicht mehr an den Versorgungsnöten, sondern an den lukrativen Preisen und dem neuen Bedarf längs, der weltweit entstanden ist. Also, dass hier mehr eigenes Weltagrargeschäft lockt und auch organisiert sein will. Das ist Genfood, weiß man ja, wer die erste Adresse für Genfood ist. Das ist Förderung von Biodiesel. Deswegen ist Amerika ein Hauptvertreter des Arguments, na, Biodiesel hat auch mit Welternährungsproblemen gar nichts zu tun. Und so weiter und so fort. Also, hier heißt es, Marktöffnung soll stattfinden an die Adresse von denen. Mehr Weltmarktausrichtung als Chance, exportiert mehr, baut nationale Schranken ab, dann können wir auch mehr bei euch exportieren, als wäre das alles nicht größtenteils schon längst passiert. Aber es ist der Imperativ und der Auftrag an die eigene wie an deren Adresse, hier lockt Weltgeschäft und dessen nehmen wir uns an, das machen wir zu unserer Konkurrenzangelegenheit. Und deswegen ergeht dann auch der Aufruf an die Konkurrenten ums Weltagrargeschäft, EU und so weiter. Ja, ihr müsst eure Agrarsubventionen abbauen, also wird Hunger, Agrarkrise da zum Titel für den Streit um die Agrarpolitik zwischen den großen Konkurrenznationen. Und insofern, und das ist jetzt der letzte Punkt, wird die ganze Affäre, die unter Welthunger wächst, unter Weltagrarkrise droht, bleiben die Preise so hoch? Schaffen wir das, die Hungernden neu zu versorgen, die Drittwelt zum Eigenproduzieren anzuhalten, die Produktion so zu steigern, dass dann aber doch wieder möglichst viele etwas zu essen haben. Alles das löst sich eigentlich auf in eben Material für den Konkurrenzstreit, auch um den politischen Auftrag zur Weltmarktaufsicht. Um einen Konkurrenzstreit, der ohnehin unterwegs ist. Es ist ebenso, auch diese Versorgungsfragen, wie alle anderen weltmarktmäßig sich auftuenden Fragen. Klima war neulich so ein Thema, ich schätze, das ist ja auch abgehandelt worden. Auch mit dem Sinn, welche Verwandlung nimmt das Thema Klima an, wenn sich Staaten dessen als globalen Problem annehmen. Das ist eigentlich nichts anderes als, hier wird nicht auf den nationalen Versorgungsstandpunkt zurückgegangen, das wäre ja auch absurd, sondern die löst sich auf in die Frage, wer darf auf dem Weltmarkt jetzt eigentlich was und wer ist wem was schuldig. Es ist erstens ein neuer Motor für den WTO-Streit, um die Auseinandersetzung zwischen den Großkonkurrenten USA, EU unter Beteiligung von diesen Schwellenländern, die um Regeln des genehmigten und nicht genehmigten Agrargeschäfts streiten. Das sind also Weltmarktsregelungsfragen von Freihandel und Protektionismus. Wozu verpflichten wir andere Staaten? Wozu lassen wir uns nötigen? Und einerseits heißt es, da ist kein Entzug von Nationen geduldet. Ihr werdet ja mitgekriegt haben, die Adressatenstaaten, also das, was da an agrarproduzierenden Ländern außerhalb der Industriestaaten existiert, auch die kalkulieren ja die weltweiten Versorgungsnöte, die sie bei sich feststellen, zugleich als nationale Vorteils- und Geschäftsfrage. Auch die entdecken Agrarrohstoffe als neue Geschäftsquelle und das führt dann zu so Vorschlägen, wie das Thailand vorgeschlagen hat, man sollte doch ein Reiskartell bilden, so wie die OPEC. Also mit der Idee, die Agrarlieferanten, die damit übrigens nochmal zu Protokoll geben, dass sie als Staaten mit ihrem Geschäft praktisch die minder bemittelten Akteure im Weltmarktgeschäft sind, die abhängig sind von Preisschwankungen, also die hier als ganze Staaten wie innerhalb der Nationen die Bauern mit den Fairnessen des Weltrohstoffmarkts zu tun haben, dass mehr produzieren ihnen die Preise verdirbt und so weiter und so fort, werfen die Idee auf, ob man durch Zusammenschluss, also durch ein Stück Organisation der Konkurrenz unter seinesgleichen für sich ein Stück mehr Marktmacht erobern könnte. also ein Kartell der Reisexporteure, und prompt wird das zur imperialistischen Zulassungsfrage. Also das heißt dann zum Beispiel so, in der SZ gab es ein Zitat: die Gegner dieser Idee sind dann die EU, die USA und so weiter, halten es für wenig wahrscheinlich, dass sich das Modell der OPEC auf den Handel mit Reis übertragen lässt. Auch gibt es die Befürchtung, eine kleine Gruppe könne Macht über die weltweit insgesamt 3 Milliarden Menschen erhalten, die sich mehr oder weniger hauptsächlich vom Reis ernähren. Im Namen der Reisesser dieser 3 Millionen findet hier also ein Kampf gegen diesen Versuch statt, ein bisschen mehr Marktmacht für die Rohstofflieferanten zu organisieren. Also Entzug von Nationen wird nicht geduldet. Vom dem gültigen Reglement soll sich keine geschädigte Nation einerseits ausnehmen, also auch es soll als Weltmarktzulieferer für Reis funktionieren, wenn der eingeplant ist, und wenn es heißt, thailändischer Reis ist das Exportprodukt, wenn die nationale Versorgungsnöte haben, dann berechtigt sie das noch lange nicht dazu, eben Exportschranken aufzurichten. Umgekehrt berechtigt es sie aber deswegen auch noch lange nicht, aus dem Exportgeschäft selber sowas wie ein Stück Konkurrenzmacht abzuleiten. Und andererseits gegen neue imperialistische Weltmarkteindringlinge wie China taugt die ganze Ernährungsfrage glatt für die Erneuerung dieser kritischen Sicht, die man sowieso hat. Eben nicht bloß bei Lebensmitteln, sondern bei allen Ressourcen, dass die Chinesen beanspruchen, sich selber glatt auswärts Verfügung über solche Quellen zu verschaffen. Dass es sich in Afrika einkauft, also in dem Zuge wieder lauter Zitate gelesen, ja, die Chinesen sind schon dabei, sich in argentinische Rinderfarmen, in die Weizenproduktion sonst wo einzukaufen mit ihren Staatsfonds, wo wie selbstverständlich zu Protokoll gegeben wird, von wegen Argentinien produziert Rinder und woanders wird Weizen von Ländern produziert, das sind Besitzstände der Weltgeschäftsmafia, die halt ihre Heimstätten hat, und da dringt China in solche Besitzstände ein. Na, das wird jetzt im Namen des Welthungers wieder aufs Tapet gebracht. Wie kann man dem begegnen? Also werden Agrargüter, genau wie die sonstigen Rohstoffgüter, Öl und so weiter, auch ein Stück weit zum Konkurrenzgegenstand höherer Art. Wer verfügt wie über die weltweiten Ressourcen? Das ist also auch der Versorgungsstandpunkt, mal so wie er wirklich existiert. Also nicht als wer ernährt hier die Leute und sind, kommen die noch über die Runden. Also nicht als Frage der Versorgung der Völker, sondern gleich als gesicherte Versorgung der potenten Staaten, der weltmarktsbestimmenden Nationen mit all dem, was sie für ihren Kapitalismus und kapitalistischen Erfolg für nötig halten. Mit all den Ressourcen, die sie als gesichert haben wollen und als behauptet ansehen, weil sie ihren selbstverständlichen Anspruch auf den Weltmarkt, ihr Rumfuhrwerken im Weltmarkt zugleich wie eine Abhängigkeit von eben den Staaten, von den Herrschaftssubjekten betrachten, die sie da gerade wie ihren eigenen Besitzstand beanspruchen, also auch die Frage der Verfügung auch in diesem Fall, auch an diesen Gegenständen, an diesen am Anfang so unschuldig daherkommenden, ja, es geht um Lebensmittel. Also hier geht es um Lebensmittel der Nationen mit ihrem kapitalistischen Erfolg, heißt es. Und das wirft Fragen auf, die heißen dann nicht Hungerbetreuung und Versorgung in dem Sinn, sondern wer hat da die Hand drauf, wer beherrscht eben die Weltmarktsgrundlagen. Und das ist dann auch immer der Übergang vom Wer darf was zur Frage, wer bestimmt darüber? Also wer ist das Subjekt? Also diese letzte imperialistische, im Grunde Grundfrage, wird aufgeworfen. Das ist also der Ertrag. Gar nicht, hier wird gemeinsam ein Weltproblem geregelt. Beim Hunger ebenso wenig wie beim Klima, wie bei der Umwelt. Also Weltmarkt und Weltaufsicht, das sind und bleiben wüste Konkurrenzveranstaltungen. Und die ganzen negativen Folgen ihrer Konkurrenz und die sich bietenden neuen Gelegenheiten, beides gleichermaßen, und das ist jetzt dann endgültig wirklich überhaupt nichts Neues, sind einfach nichts anderes als eben Kampfgegenstände und Anforderungs- und Berechtigungstitel für Konkurrenz, für nicht bloß Erfolg, sondern auch Kommando über die Konkurrenz. Also eigentlich nichts. Insofern die ganze Affäre, also mit neu und so weiter, die paar Besonderheiten, die da in dieser Sphäre unterwegs sind, habe ich ja genannt. Aber auflösen tut sich am Ende in Fortschritte des Weltmarkts, wie ruinöse Wirkungen, die damit eingeschlossen sind, werden eben zu solchen Konkurrenzfragen, und damit ist es nichts eigentlich als ein Kapitel des globalisierten Kapitalismus, wie weit es heutzutage gebracht hat und wie selbstverständlich die Veranstalter das als ihre Konkurrenz betreiben und da die Welt beanspruchen. Also das ist, dafür ist Hunger und Agrarkrise, und wir haben dort was zu lösen, glatt noch ein neues Kapitel, einerseits sachlich, die Weltagrarfragen werden zur Ressourcenfrage von Staaten, als solche zur imperialistischen eben Kontrollfrage, und andererseits in der ideologischen Abteilung, man redet über die Opfer der eigenen Konkurrenz als Auftrag eben zu dieser Konkurrenz. Also soweit mal die ganze, dass die Öffentlichkeit sich dem schon wieder anschließt mit ihren ganzen Verbesserungsvorschlägen. Das lasse ich beiseite. Ich sage erstens zwei Lesetipps. Das eine ist der alte Landwirtschaftsartikel im Gegenstandpunkt. Das ist, glaube ich, Nummer 104. Da ist die ganze Bauernfrage nach der Seite hin, wie ich sie jetzt als Versorgungsfrage der kapitalistischen Nation, praktisch Emanzipation 1, erläutert habe. Also nicht als diese Weltmarkt- und Drittweltländerfrage abgehandelt. Und zweitens, im nächsten Gegenstandpunkt, der jetzt irgendwann diese oder nächste Woche wahrscheinlich rauskommt, steht speziell zu diesem Thema, also neuer Hunger, irgendwie alter Hunger, neuer Hunger, sehr viel Erläuterndes, und auch von dem, was ich hier erzählt habe, eigentlich das meiste sehr lesbar drin. Also, wie gesagt, da könnt ihr es nachlesen.